Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Podcast-Endgeräten. Hier ist 2x20 netto euer Futsal-Podcast, vorwiegend monatlich. Eine kleine Pause jetzt aufgrund von viel privaten anderen Terminen. Und deshalb hier wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer und euer Futsal-Philosoph Sebastian Rau auf der anderen Seite mit vielen Themen auf unserer Liste. Hi Sebastian, hast du auch so viel auf deiner Liste stehen für heute?
Ja, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Und lieber Daniel, hallo dir ganz persönlich hier. Viele Themen gab es sicherlich, nur nicht viele auf meiner Liste. Ich habe in den letzten Wochen auch privat viel zu tun gehabt. Habe eine Wand gezogen bei uns und dann Kinderzimmer und neues Büro etc. Hatte viel zu tun. Aber nebenbei habe ich mir dann entsprechend Futsal-Weltmeisterschaft angeschaut. Da war ich recht regelmäßig dabei und ja, habe so ein bisschen beobachtet, was so passiert. Letztes Wochenende Bundesliga. Ach, wir hätten schon genug zum Reden und ansonsten aus dem Stegreif. Gerne.
Stegreif ist das gute Stichwort. Das muss ich heute machen, denn tatsächlich habe ich ja irgendwie selbst die Weltmeisterschaft kaum verfolgen können wegen Kindern und anderen Sachen und Urlaub und so. Ja, von daher ist ja super, wenn du dann im Thema bist.
Ja, Weltmeisterschaft war interessant, vor allem das Endergebnis schlussendlich. Ist schon sehr interessant, wenn man sich so anschaut, wer in den Playoffs wie gespielt hat. Ja, da sehe ich auf jeden Fall auch für den deutschen Futsal Gesprächsbedarf. Mhm. Aber lass uns mal schauen,
Sollen wir gleich zum
Stegreif starten?
Ja, genau. Bitte. Sollen wir erstmal die kleineren Themen machen, wie immer?
Ja, kleinere Themen. Da müssen wir eigentlich unsere Gruppe ein bisschen einfach durchsuchen. Da haben wir ja mal wieder regelmäßig was gehabt. Und du hast ja sicherlich so jetzt gerade deine Akkordarbeit hier gerade vor dir. Bitte.
Ja, super. Hier ist auch schon so viele alte Sachen auf dieser Liste, die sich angesammelt haben über die letzten Wochen. Ja, von daher
vorwiegend monatlich, ne?
Genau, das immer jetzt. Also, okay, was habe ich hier auf der Liste? Also einmal, es ist auch völlig, glaube ich, zeitlich hier durcheinander. Egal. Also, einmal hat sich Lirja gemeldet. Wir erinnern uns an die Smith-Brüder. Und wir hatten gemeint, ja, die ja in der Futsal-Nationalmannschaft auf der Kaderliste standen. Und hier war nochmal der Hinweis, dass die beiden Brüder, die wir so erstmal nicht kannten, auch auf jeden Fall in der zweiten Mannschaft bisher gespielt hatten und sich dann aber für Futsal entschieden haben. Also schön, dass man über die Stützpunkte hier, zumindest in Berlin, das sind so die ersten Hinweise, die ich auch in der quantitativen Dimension höre, da über den Stützpunkt in den Futsal gebracht hat.
Ja, Berlin, größtes Ballungsort ist ja doch das Ruhrgebiet, aber Ballungsgebiet städtischer Natur als eine Stadt und gleich Stadtstaat Berlin. Ich muss ehrlich gestehen, das habe ich im Bereich der U19-Stützpunkte auch erwartet, weil der natürlich ganz, also wenn dann in Berlin noch ein ganz, ganz entscheidende Straßenkicker-Kultur vorhanden ist. Und es freut mich riesig, dass Liria da entsprechend jetzt auch, ja, ich habe es gegen MCH so ein bisschen beobachtet, auf jeden Fall auch gewisse potenzielle Leistungsträger gewonnen hat. Also die Jungs sind schon ganz ordentlich. Also es sind jetzt für mich auf jeden Fall schon im Durchschnitt der Bundesliga-Qualität. Das finde ich ganz spannend. Vor allem individuell, ne? Also die werden noch einiges an Erfahrung sammeln und dann auch ihre taktischen Aspekte mit sicherlich dann weiterentwickeln, aber technisch wunderbar. Es freut mich riesig für Liria, dass sie eben durch den Standort Berlin als einziger Bundesligist, wobei in der Regionalliga ist ja auch Tennis Borussia Berlin auch ganz gut unterwegs jetzt zum Start. Vielleicht haben wir bald zwei Berliner Bundesligisten. Mhm. Da ist dann auch Plattform in der Spitze. Ja, also da ist auf jeden Fall für die Spitze im Futsal was da. Top-down in der Hinsicht funktioniert. Die Frage ist halt, kann der Berliner Stützpunkt, das würde mich interessieren, halt auch in der Breite was liefern. Aber dafür ist halt, also dafür sind die Stützpunkte im Grundsatz ja auch nicht konzipiert. Ne, das ist ja ein bisschen Kritik von meiner Seite da in die Richtung, dass die Stützpunkte, wenn sie nach reiner DFB-Vorgabe funktionieren, ja, in Berlin sicherlich hilfreich sind, aber in anderen Regionen vielleicht nicht so.
Ja, das Thema hatten wir echt schon häufiger mal diskutiert über die, ja, über Effektivität dieser Maßnahmen. Aber ich glaube, ich habe auch ein paar Punkte, können wir auch gleich mal mit Futsal Wachstum besprechen in Deutschland, weil es da auch Signale aus anderen Verbänden gibt. Und ja, machen wir weiter mit Jannis und Emil haben uns beide bei Insta geschrieben und beides Mal ging es um Elias Saad. Denn tatsächlich jetzt auch durch die Bundesliga-Präsenz, ja, kommt es natürlich dazu zu berichten. Und einmal gab es einen Artikel über Elias von Futsal zum Bundesliga-Profi im Sportstudio online, dann einmal bei Sky Sport online. Also wirklich jetzt dieser Kilman-Effekt und eigentlich können wir jetzt schon den in Elias Saad-Effekt umbenennen, damit wir hier auch ein Heimbeispiel haben. Ja, läuft. Ja, es zieht, also zumindest kommt das Wort Futsal aufgrund von Elias Saad doch deutlich häufiger im Mainstream jetzt vor.
Aber ich hab ja darauf hingewiesen, dass bei Elias Saads Auftritt, als er da seine zwei Tore gemacht hat in Freiburg, glaube ich, da war der Kommentator, der Fußballkommentator, ein Bekannter für uns. Weißt du, wer das war, Daniel? Kannst du dich
Meinst du einfach
erinnern?
unseren Lukas Schäfer, Julian Lukas Schäfer? Nee,
Ja, genau.
doch.
Der kommentiert jetzt die für ZDF Sportstudio und so weiter. Und der hat natürlich Know-how und der hat sogar auch dann dort entsprechend eingebracht, dass Elias Saad über Futsal, über die Futsal-Nationalmannschaft den Push gekriegt hat, um nochmal im Fußball und so weiter anzugreifen und dann aus der Kreisliga über Regionalliga in die zweite Bundesliga und jetzt Bundesliga. Also da ist unser Herr Schäfer, den ich hiermit herzlichst grüße. Ich glaube, er hört uns nicht, aber leitet es weiter. Vielleicht haben wir noch Connections. Ja, der feiert da ab und er gibt sicherlich auch einige Informationen zum Spieler weiter damit. Und ja, also wir haben nicht nur den Kilman-Effekt bei Elias Saad, wir haben ihn auch bei unserem Kommentator aus dem Futsal. Der hat ja auch dann den Effekt durch den
Es
Futsal,
ist immer
könnte
noch
man
weiterhin so
sagen.
schade, dass wir im Futsal verloren haben. Er hätte die Stimme des Futsals werden können. Aber gut, zumindest nimmt das Konsumkapital mit in die Fußballberichterstattung. Das hilft uns hier natürlich auch.
Ja, aber wie gesagt, freut mich richtig für Julian Lukas Schäfer. Ist einfach auch eine coole Stimme, gute emotionale Steuerung. Macht auch Spaß, einfach ihm zuzuhören. Auch wenn er nur Highlights kommentiert beispielsweise. Also richtig gut, hat mich richtig gefreut. Und passenderweise hat er Elias Saad kommentiert. Wunderbar, das freut mich.
Top. Dann auch nochmal ein Beitrag über Insta an uns von Mats W. Und zwar hatten sie auf einen Artikel aufmerksam gemacht von Beach Soccer Worldwide. Und hier hat man interessanterweise verwiesen auf Inside FIFA. Und da ging es um strategische Ziele der FIFA. Und hier wurde nochmal erwähnt, dass die FIFA wohl aktuell hinter den Kulissen daran arbeitet, das olympische, wie sagt man das, den olympischen Fußballbereich. Nein, nicht Fußballbereich, sag mal, das olympische Fußballbeitrag zu ändern.
Fußballdisziplin,
Oder
Fußball,
Disziplin, das ist gut, genau.
genau.
Vielleicht weg komplett vom Rasenfußball und dann eher den Sportarten wie Beachsoccer und Futsal hier mehr Raum zu geben. Das wäre natürlich ein ganz toller Move. Und dann unser Argument war immer, dass man Futsal eventuell vermeidet, weil aufgrund der Kapazitäten in den nochmal zusätzliche Quartiere und natürlich einen Fußball, ja, da reist man ja dann schon fast mit einem, ja, vielleicht 30, mit einem Staff, mit insgesamt 30 Leuten an. Ja, das ist dann schon Beachsoccer und Futsal kriegst du da rein. Dann hast du zwei Sportarten. Also das wird mal spannend sein, wie sie das hier machen wollen.
Ja, the FIFA will propose that both futsal and beach soccer be considered as distinct football disciplines at the Olympic Games going forward. Das heißt, da hoffentlich konzeptionell da was hinter steckt, die FIFA das dann auch da forciert. Ja, damit verbunden freue ich mich, dass Futsal jetzt da ganz offiziell im Gespräch ist als olympische Sportart oder Fußballdisziplin. Und der Trend ist eben auch demografischer Natur, kleinerer Sport, natürlich auch demografisch und ökonomisch sinnvoll. Ja, und ich denke, die FIFA erkennt an oder sieht auch, dass Beachsoccer oder auch Futsal, Beachsoccer natürlich in unserer Region hier, globaler Region vielleicht nicht so extrem häufig, wobei es gibt auch Beachsoccer-Hallen und so weiter, ne? Aber was ich sagen muss, dass der Trend dahin geht, weniger Menschen auf einen Platz zu bringen, weil wir eben auch, ne, das wissen wir alle, im Fußball eher Schund haben, was das angeht. Also an Jugendteams etc. Es wird kleiner, deswegen geht daher auch der Trend hin zu 3 gegen 3, ne? Funinho, Faninho. Ja, und die FIFA sieht diesen Trend auch weltweit. Und man kann vielleicht sogar über diese Disziplinen des Fußballs nochmal mehr Leute für den Fußball, also über den Futsal gewinnen, weil man eben weniger braucht. Und klar, das weiß man auch, die Randsportarten dieser Welt, die am häufigsten betriebene Randsportart auf der Welt ist Futsal. So ist das. Tatsächlich. Ne? Also die FIFA sieht das auch. Und deswegen, es gibt gute Argumente, demografisch, global, ökonomisch, für den Futsal bei den Olympischen Spielen. Und die FIFA geht es an, zumindest dem Bericht nach, was mich durchaus freut. Hoffentlich noch vor 2:30 dann.
Dann nächster Punkt auf meiner Liste hier, ja, auch mal ein trauriger Punkt. Interessiert jetzt vor allen Dingen die Futsalspieler aus dem Westen. Es gab hier nämlich einen Todesfall. Malte Hegemann, ehemals Kapitän, ach Kapitän, Torwart von Holzpfosten Schwerte.
Genau.
Und ja, Autounfall, so schnell kann es gehen. Und dann ist auch ein wirklich noch junges Leben dann weg. Und deshalb auch das Gedenken hier an Malte und den, ja, und Stärke für die Spieler von Schwerte.
Ja, und für die Familie von Malte. Ich kannte Malte persönlich. Er war zur Sichtung bei uns bei der Westfalenauswahl. Ja, und über Holzpfosten Schwerte, dass man immer irgendwie connected gewesen. Deswegen da auch jeden Fall mein Beileid und ja, da die Gedanken an die Familie, ne, der Angehörigen. Ja.
Dann, ja, dann habe ich hier nächster Punkt. Das muss man genau machen. Ja, dann gab es Informationen für mich, so ein bisschen hinter den Kulissen von der Baller League, das wir ab und zu mal diskutiert hatten, weil wir ja so ein bisschen den Futsalbann der Baller League immer wieder mal vermutet hatten. Hier kam mal das Signal, dass es angeblich keinen gäbe. Also auch da scheint die Tendenzen in den Aussagen, wie genau sich die Ligen da aufstellen, auch divergent zu sein. Auf jeden Fall spannend, wie sich das Baller League und die Icon League entwickeln. Ich muss sagen, ich schaue kaum noch rein. Also es ist wirklich, wie auch bei der Baller League, auch bei der Icon League irgendwie kurzweilig, das ist nett. Aber irgendwie, ja, es sind halt irgendwelche Spieler, die halt irgendwie kicken und ich bleibe da nicht so am Ball. Aber ökonomisch zeichnet sich ein krasses Rattenrennen ab, weil ein Rattenrennen benötigt maximal zwei konkurrierende Teilnehmer, Marktteilnehmer, und das eskaliert hier gerade, denn die Baller League fährt die Gehälter pro Spiel von 250 auf 800 € hoch.
Ja.
Das muss man sich mal reinziehen. Also das eskaliert quickly, weil die Spieler, die bei der einen Liga spielen, natürlich direkt angesprochen werden von der anderen Liga, nehme ich an, plus die Fußballvereine werden langsam auch dicht machen. Also würde mich mal total interessieren, was jetzt hier genau den Bedarf hier getrieben hat. Plus die Futsal-Nationalmannschaft hat ja auch angehoben. Also, spannend.
Nehmen wir in dieses Rattenrennen auch die Futsal-Nationalmannschaft, weil es dort durchaus Konkurrenzszenarien geben könnte. Also lassen wir mal, sprechen wir von dreien, die ein Rattenrennen haben. Wobei in der Ballers League ja noch nicht so viele Futsal-Nationalspieler unterwegs sind. Ja, bis auf der ja, ehemalige Futsal-Nationalspieler. Genau, aber was ich sagen will, ist die Konkurrenz zur Icon League und also ist auf jeden Fall stark, aber ähnlich wie bei dir ist es auch bei mir. Ich schaue in die Icon League, weil da ein Spieler von MCH spielen, aber muss auch ehrlich gestehen, nach 2, 3 Spieltagen war das schon so ein bisschen ausgelutscht. Und es ist einfach auch vom Event dann, es ist eine gewisse Reizüberflutung. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe dafür, ne? Aber gleichzeitig ist das auch nicht so stabil irgendwie von der Qualität. Es ist. Und die Bande einfach, die Bande und die großen Tore. Also, sorry. Und der Flummi. Also, eigentlich ist es eben, Daniel, egal ob da Fußballer spielen, es ist am Ende leider langweiliger, traditioneller Hallenfußball. So hart muss man es sagen. Mit ein paar Regeln, die da jede Woche neu gemacht werden. Das meine ich auch inkonsistent, weil eben noch prozessual, man ist immer noch im Prozess, Entwicklung. Ja, aber es ist immer noch Bande, Kunstrasen, Flummi, große Tore.
Und es ist ja wie beim Futsal, eine Gemeinschaft aufzubauen, also Fans aufzubauen, eine Fanbase, die sich für den Club und für die Spieler interessieren, ist eben ein Marathon und kein Sprint. Plus der Wechsel von Spielernamen ist natürlich extrem hoch, auch in diesen Teams.
Ja, also, das meine ich. Konstanz. Ja. Also,
Identifikation.
Da kommen, kommen wieder drei neue Spieler dazu, die sollen dann da irgendwie alles verändern. Ja, die Mannschaften sind auch dann natürlich, es zeichnet sich kein extremer Favorit aus und so weiter. Aber es ist eben dann das gesamte Konzept und ich, wenn ich Sport gucke, ich sag mal, bis auf die NBA, die ich auch gerne gesehen habe früher, wobei die sich auch eben heute auch in eine Richtung entwickelt, die einfach nur Show und so weiter und so fort. Also wenn es um Kontaktsport geht, dann brauche ich da viel mehr Intensität und das bietet mir die Icon League einfach nicht sportlich, um das interessant zu finden, wo ich wirklich gerne zuschaue. Dass das gute Show ist, dass da Lichter spielen und der Kommentator da irgendwelche Superlativen verwendet. Ja, da können sich dann eben jüngere Menschen sicherlich dann auch wunderbar dran interessieren. Ich schaue da dann ähnlich wie du jetzt aktuell ja noch mit einem Auge hin und gucke dann, wenn mal Spieler vom MCH da ein bisschen was machen. Genau.
Aber ich weiß, Suat Ak hat schon einige Reels und Videos im Netz. Also ich hoffe weiter, dass das dem Futsal hilft. Ich bin gespannt, was wir
damit also sehen. Klar. Ja. Und genau, die Effekte werden wir beobachten. Wir werden schauen, ob es da Zusammenhänge gibt. Und wir sehen da ja auch hypothetisch durchaus Potenzial. Ne? Mhm. Das ist eben der Punkt. Ne? Nur solange der DFB, man sieht, da ist eine Reaktion drauf, wie du schon gerade mit dem Rattenrennen aufgezeigt hast. Ich habe den DFB jetzt hinzugezogen mit der Erhöhung der entsprechenden Gelder für die Nationalmannschaft oder Nationalspieler, die dann eben dadurch auch nicht in, die hätte auch irgendwie auch einen Anreiz kriegen sollen, um eben nicht nur Icon League oder sonst was zu spielen. Aber das Ding ist eben, ich ahne, dass der DFB das ignoriert in einer gewissen Art und Weise, um Synergie zu schaffen, weil ich habe schon beim Landesverband angefragt, ob man da nicht mal irgendwie eine Synergie schaffen möchte. Das wird aktuell wegignoriert und auch nicht als Konkurrenz gesehen. Da bin ich dann gespannt. Der Futsal muss es als Konkurrenz sehen, leider, weil bei uns werden die guten Jungs dort abgeworben. Der Fußball, okay, dass die Fußballer, die werden keinen Schon kriegen, aber wir sind davon betroffen.
So ist das. Zumal jetzt auch mit Marco Hudacek von Fortuna Düsseldorf und Jilo Hirasawa und Yoshida jetzt auch noch weitere Spieler aus der Futsal-Bundesliga in der Icon League mitzocken. Ich habe die tatsächlich auch noch gar nicht gesehen. Seitdem, ja, also es läuft jetzt auch gerade, stimmt, weil wir auch gerade den Podcast aufnehmen. Ja, und kann ich es wieder nicht gucken.
Ja, genau. Aber ich prophezeie, dass sicherlich ein Drittel der Bundesliga da irgendwann mal aufgetreten ist. Und allein das wahrscheinlich in den ersten zwei Saisons haben wir ein Drittel aller bekannter oder die Hälfte aller bekannten Spieler mindestens. Na gut, vielleicht schon fast alle bekannten Spieler, aber ich sage ein Drittel der Kader. Sagen wir, die wirklich spielen, nicht nur die man irgendwie wegen den DFB-Regularien irgendwie da auf den Zettel schreibt, aber davon wird ein Drittel spielen. Hundertprozentig. Und ich sehe, und jetzt kommt der nächste Punkt, ich sehe eine potenzielle Gefahr, und ich möchte jetzt hier nicht der Gefahrenprophet sein, sondern ich möchte zum Ausdruck bringen, dass Spieler auch hier den Killman-Effekt ausleben können, denn im Fußball nicht so gut, Futsal, zum Beispiel U19-Spieler aus Berlin, und dann so ein Reiz Icon League, wo solche Spieler auch dann, ne, junge Spieler, Identifikationsfiguren für die Jungen sind ja auch dann eben Gleichaltrige beispielsweise. Mhm. Suat Ak ist auch eben dort interessant, weil der Anfang 20 ist, das ist nicht, ne, aber was ich meine ist eben Zielgruppe, Jungs mit Migrationshintergrund beispielsweise werden dort auf jeden Fall auch dann Identifikationsfiguren sein können, aber was ich sagen will ist, allein die Berliner Spieler, die könnten jetzt da einen gewissen Killman-Effekt erleben, der aber nicht in den Fußball geht, da sind sie auch auf dem Weg vielleicht hin, aber in die Icon League und dadurch wiederum das Engagement im Fußball verringert.
Ja, und das ist ein guter Punkt, ja.
Das heißt, es könnte sogar unsere Jugendarbeit ein bisschen ausbremsen, vielleicht sogar signifikant.
Hör mal auf, du Gefahrenprofi, das finde ich gut, da hast du direkt den Folgentitel als Gefahrenprofi. Wir machen hier ständig Gefahrenprophezeiungen, aber.
Ja, Daniel, wir analysieren und kritisch heißt urteilen und wir sehen noch eine ganze Menge Potenzen, aber ich sehe nicht die aktuellen, was ich gesagt, der Hinweis auf den DFB oder auch auf die Vereine, ich sehe nicht, dass da wirklich aktiv Kooperation gemacht wird, sondern dass es einfach laufen gelassen wird und dann haben wir ein Phänomen, das sind kapitalistische Szenarien, die am Ende des Tages den Futsal zum Mittel zum Zweck sehen und nicht zum Zweck. Also der Futsal muss aktiver werden, um selbst zum Zweck zu werden, um selbst auch da einen Mehrwert, einen Profit draus zu schlagen. Ich sehe aber nicht die Aktivität des Futsals in der Hinsicht. Also,
Ja, das
das
fehlt. Das
fehlt
haben
mir
wir
noch.
oft gesagt. Also uns fehlt das eine Gegenaktion und auch noch ein Gegenmodell. Ja, und dann ist es vielleicht relativ schnell vorbei, weil die Spieler mit echt 800 Euro, dann schaffst du es ja auch, brauchst du auch gar nicht mehr für den
Jetzt
Futsal da
überleg,
mitzukicken.
was in der zweiten Saison Icon League passiert. Ne?
Ja, die
Also.
müssen dann ja drüber gehen. Das ist ja dieses Rattenrennen. Es muss ja, es wird ja bis zu einem Punkt eskalieren. Oder also rein ökonomisch eskaliert das bis zu einem Punkt, wo eben der letzte Spieler, man sagt das Grenz, Ertrag und dann die Rendite aufzehrt. Ja, bis dahin wird das wahrscheinlich eskalieren, bis eine Liga aufgibt. Das ist ja immer die Hoffnung in so einem Duopol, wo wir uns gerade befinden, dass einer von beiden aufgibt und dann kann man den ganzen Markt abgrasen und abfassen. Und darauf hoffen beide oder beide kooperieren. Offiziell dürfen sie das jetzt nicht mehr, das hätten sie natürlich ein bisschen eher überlegen müssen, weil dann kommt es natürlich in kartellrechtliche Problematiken langsam rein, wenn du jetzt einmal schon auf dem Markt bist, aber man könnte natürlich argumentieren, der Markt ist der Fußballmarkt und dann haben beide keine marktbeherrschende Stellung. Also wenn du wirklich den Markt als Ganzes nimmst, dann ist es so mini klein eigentlich mit den paar hundert Spielern, die da haben. Aber ja, ist spannend, wo das noch hinführen wird, wenn die sich absprechen mit
Ja, aber
bestimmten
du musst
Dingen.
also, guck mal, da ist jetzt eine Icon League mit ihrer ersten Saison und die Borders Re League reagiert mit einem fast, doch mit einem über dreifach so hohen Salär pro Spiel. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Icon League Richtung vierstellig geht dann. So, also das
Wahrscheinlich, ja.
ist sogar eine realistische Summe, dass sie die 1000 Euro erreichen oder überschreiten. So, um einfach dieses Rattenrennen wirklich in die Spitze zu treiben, um, wie du schon sagst, das Ziel eines Rattenrennens ist, auszuschalten, die andere Seite. Und da, ja, die Icon League macht, zumindest von den Statistiken, die ich kenne, und ich habe auch letztes Mal nachgeschaut, Borders League, Icon League, Statistiken etc., Streaming etc., macht die Icon League von der Potenz her mehr, ne? Also von daher, durch Werbeeinnahmen etc., könnte man da vielleicht sogar mehr.
Konnten ja auch lernen, haben den Vorteil First Mover,
Richtig.
nein, nicht Second Mover Advantage. Man konnte von der Baller League lernen. Die Frage ist, ja, wer lernt jetzt schneller von beiden? Naja, okay.
Wird spannend,
Ja.
aber ja, die Futsaler werden gefragt sein, in beiden Ligen. So ist das Ding.
Richtig. Und dann ist mich die Frage, wie es zum Beispiel einem Länderspiel Fußball aussieht, Futsal aussieht. 6.11. Deutschland gegen Türkei in Nürnberg. Dann bin ich natürlich gespannt. Ja, wie das mit den Spielern aussieht, ob dann auch, ob es da auch wieder Probleme gibt und parallel Überschneidungen eben mit der Baller League und der Icon League. Aber ja, ich meine, interessanter Gegner, da dürfte die Halle voll werden, oder?
Ja, mega geil. Also, was willst du mehr? Also, so ein Spiel, wo du dann wirklich auch eben auch mehr oder minder innerhalb von Deutschland eben dieses Aufeinandertreffen zelebrieren kannst, über Sport, ne? In der Gesellschaft leben wir wunderbar zusammen und im Sport können wir dann einmal gegeneinander konkurrieren. Ist doch auch toll. Ja, ist doch schön. Also, da freue ich mich auch drauf. Ich finde das aber auch spannend, wobei Spieler wie Memosch oder sonst was, die haben ja schon mal gegen die Türkei gespielt. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass es war schon mal ein Vier, ich glaube, Vier-Nationen-Turnier, da hat man die Türkei schon bespielt. Lass uns das Ganze auch nicht größer machen, als es ist. Es ist aber ein interessantes Spiel und das sollten die Deutschen auf jeden Fall mit der aktuellen Entwicklung souverän gewinnen, um mal hier weitere Prophezeiungen zu machen.
Obwohl
Lass uns.
natürlich, wir hatten ja zwei Testspiele
Oh
in
ja.
Portugal
Ja.
und haben beide 4-0, ne? Das war das Ergebnis, oder?
Ja, aber gegen portugiesische Erstligisten. Und auch gar keine schlechten, die sind obere Tabellenhälfte. Also,
Ja, okay, aber hey, komm, ich meine,
ja.
hätten wir dasselbe Spiel vor 10 Jahren gemacht mit der Nationalmannschaft gegen damalige portugiesische Mannschaften da oben, wäre das schlimmer ausgefallen?
Ja.
Gute
Ja,
Frage.
also ich denke schon ein bisschen. Ich denke, der Effekt der Bundesliga ist auf jeden Fall, ne, ein regelmäßiger Wettkampf auf höchstem
Du
Niveau
meinst
ist hier da.
der Legionärsliga, die man überraschend jetzt hat? Okay, die meinst du?
Da
Okay.
kommst du gleich drauf,
Ich bin auch der
optimistisch.
Gefahrenprophet. Da weißt du doch.
Daniel, lass uns optimistisch sein. Ich denke, die Nationalmannschaft hätte vor 5 oder ja, vor vielleicht auch längerer Zeit dann in ihren ersten Jahren nicht 4-0 verloren, sondern höher. Und ich glaube sogar, dass jeglicher deutscher Bundesligist, sei es jetzt auch Hohenstein, wo dann kaum noch Deutsche spielen oder andere Vereine, wo kaum noch Deutsche spielen, to der Top-Vereine in der Bundesliga, ich glaube auch, dass die gegen diese portugiesischen Gegner relativ chancenlos gewesen wären. Ich denke, vielleicht sogar ein schlechteres Ergebnis erzielt hätten als die deutsche Futsal-Nationalmannschaft. Ich denke, die Futsal-Nationalmannschaft hat mittlerweile die Qualität, dass sie, wenn sie so zusammenspielen würden, auch deutscher Meister werden können. Glaube ich. Ja. So, also
Spannend. Oh,
das.
das ist mal ein spannendes Szenario.
Ja.
Ja, okay, klar, wenn du da dieselben Spieler wieder auf den aus ihren Vereinen abziehst, ja, wahrscheinlich wäre sie mit dabei, ja.
Ja, ich würde persönlich vielleicht hier und da einen anderen Spieler auf den Platz stellen, klar. Aber dennoch denke ich, mit dem Kader, wenn dann noch ein Gabriel Oliveira und die ganzen Spieler, die jetzt im Ausland kommen, auch dabei sind, die dann jetzt noch verletzt waren, ich denke, das hätte Potenzial und deswegen ist die deutsche Nationalmannschaft sicherlich besser. Aber eben gegen Erstligisten aus Portugal ist es halt noch eine Chancenlosigkeit, die dort zum Vorschein kommt.
Übrigens, hier passend zum Thema, dass sich unsere Chancen in Europa auch verbessern, haben wir jetzt zum Beispiel in Schweden dem Verband zu verdanken. Die Schweden kürzen auch radikal zusammen, wie auch in England ja schon passiert. Und hier kürzt man das Futsalbudget von 18 Millionen auf 5 Millionen, wo ich ja erstmal geschluckt habe, dass die 18 Millionen für den Futsal ausgeben. Wir haben es gestern überschlagen. Wir sind kaum auf 3 Millionen für den im DFB-System, inklusive der Vollzeitangestellten für die Bundesliga, gekommen. Also, weiß nicht, wie ging es mit der Zahl 18 Millionen?
Vor allem Reduktion auf 5 Millionen. Also ich
Ja.
denke, es wäre echt spannend zu wissen, der DFB ist halt auch in der Hinsicht nicht sehr transparent. Das wissen wir auch, ne? So, dass sie in Schweden solche Zahlen offenbaren, ne? Ist halt sicherlich auch eine Insider-Geschichte dort. Aber ich frage mich, ob der DFB wirklich annähernd an 5 Millionen rankommt. Für den Futsal in Deutschland. Sollte man uns mal aufklären. Wir würden es gerne weiter. Also wenn der DFB sich bei uns meldet und sagt, na, auf jeden Fall, wir geben 9 Millionen aus. Einmal kurz aufzeigen für was. Und wir feiern den DFB ab. Aber ja, gestern so ein bisschen überschlagen. Ich glaube auch nicht dran. Und die Schweden gehen jetzt von 18 auf 5 Millionen runter, sind wahrscheinlich damit immer noch höher als der deutsche Futsal im Finanzbudget. Stärker auf jeden Fall, was das angeht. Aber ja, was ist denn da so blöd? Ja, wie in England, einfach nun auch in Schweden, ne? Und es ist echt überraschend. 18 Millionen hatten die einfach locker für den Futsal. Die hätten wir hier gut gebrauchen können. Hätte man da nicht eine Kooperation machen können? Oder Futsaler hätten nach Schweden auswandern müssen? Ich weiß es nicht. Ne? Aber ist schon spannend, das anzuschauen. Vor allem, weil wir ja auch wissen, anhand der Transparenz, wir haben ja damals diesen Beitrag des französischen Fußballverbandes uns angeschaut. Und da haben die ja wirklich super Transparenz, ihr Konzept. Super transparent ihr Konzept für den Futsal in Frankreich offenbart. Und da haben die auch mit den Zahlen um sich geschmissen. In Frankreich werden über 30 Millionen, ich glaube, es waren 38 Millionen Euro für den Futsal investiert, weil sie in die Schulen gehen, etc. pp. So. Das Ergebnis ist Top 4 der Welt. Und das in kürzester Zeit. Das ist Wahnsinn. Also Frankreich, Investment, Top 4 der Welt im Futsal jetzt. Und den größten Fußball-Talente-Pool. So kann man das auch dann, wenn man im Fußball sich ein bisschen recherchemäßig unterwegs bewegt, sehen. Der größte Fußballtalentepool ist in Frankreich. Ich finde den Zusammenhang der Investitionen in den Futsal hier sehr spannend. Ja? Und gleichzeitig natürlich der Effekt auf den Futsal. Das, was dann für den Futsal auch da wirklich dann passiert, professionell, ist Wahnsinn.
Und dann
Ein wichtiger,
den Effekt
ja?
auf den Fußball. Das wird ja auch mal
Ja,
spannend sein. Also
genau.
wie gibt es dann diese unsere Killman und Elias Saad Stories, gibt es dann
Richtig.
verhäuft? Das ist ja auch total spannend.
Das meine ich ja. Der Talentepool im Fußball in Frankreich ist der größte der Welt. Ne? Brasilien und Frankreich, das ist so immer die Idee jetzt aktuell. Also wenn du in Europa schaust, auf jeden Fall Frankreich. Aber das ist eben der Punkt. Ne? Also ich denke, da ist der Futsal mittlerweile, ne, in der Kindheit und Jugend angekommen in einem gewissen Grade. Und da wird man schon mal in der Halle mit dem Futsalball gespielt haben oder auch regelmäßiger auf der Straße. Und das ist eben der Punkt. Und das finde ich so spannend, dass also der Idealfall europäischer Fußballebene für uns vergleichbar, auch weil wir eben in gewissen Ähnlichkeiten der Gesellschaftsform leben, wie in Frankreich, ist halt dann auch dort das Konzept ist, wie der Futsal dort angegangen wird. Gleichzeitig, jetzt mal frei raus, gerade noch ein bisschen, habe zuletzt mit jemandem gesprochen, der in Frankreich in der zweiten Liga aktiv ist. Und der hat davon berichtet, dass, das wissen wir ja auch, ja, wussten wir auch schon, dass man in Frankreich, ich glaube, mehrere hunderttausend Euros, ich glaube, 300.000 Euro waren es, kann doch auch mehr gewesen sein. Ich habe da nicht ganz genau weiter nachgehakt, aber mehrere hunderttausend Euro an die Erstligisten vom Verband gegeben werden, als potenzielles Startkapital für eine Saison, ja. Und deswegen wollen die ganzen Zweitligisten und alle darunter in die erste Liga und investieren auch schon in der zweiten Liga intensiver, ja, damit sie eben an diesen Pott
Ja.
rankommen, weil dort dieser professionelle Sport dann auch ökonomisch fundiert ist. Und auch das ist natürlich eine Investition, ne, die dann am Ende dazu führt, dass der französische Futsal als eigenständiger Sport, ja, auf einmal bei einer WM 2024
Ja.
überraschend.
Hier tolle
Aber
Dynamik.
irgendwie auch den Zusammenhang erkennt, ja, Top 4
Und bei uns krepelt man da rum mit 150.000 Euro für
ist.
Maßnahmen mit 10.000 Punkten, wo ich überhaupt erstmal die Hälfte der Punkte benötige, um überhaupt Geld zu bekommen.
Und die werden auf alle Teams aufgeteilt,
Genau,
die
und dann ist man
Optionen.
auch noch ja, und dann kann man die Punkte nicht so richtig kontrollieren. Es kommen auch schon die ersten, haben wir auch so ein paar Nachrichten bekommen über Insta,
Ja.
ne, das ist mit dem Maßnahmenkatalog. Ja, jetzt geht es nämlich los. Ja, jetzt merkt man nämlich, Moment, die schreiben alle deutschen Spieler vielleicht da auf diese Protokolle, die sind gar nicht da in der Halle. Wer hält das überhaupt nach? Ja, weil wenn ein Verein ja mehr die Punkte bekommt in einem Topf, bekommen die anderen wiederum weniger. Also es geht dieses Augenkratzen jetzt los. Ich meine, das habe ich alles prophezeit eigentlich damals in den Meetings. Es wird auch genauso kommen und am Ende der Saison wird es am allerschlimmsten sein, wenn man dann doch noch auf einmal ein paar Jugendspieler einsetzt oder so. Ja, und ja, ist alles nett gedacht, aber ey, damit schlägst du eben nicht, hier sind 300.000 Euro für deinen Club, damit kannst du einen hauptamtlichen Futsal-Geschäftsführer leisten und dann kannst du auch Streaming, dann ist auch Streaming einfach, dann ist auch Internetpräsenz einfach, weil dieser Hauptamtliche, der kann auch ganz viele Ehrenamtler beschäftigen. Ja, der kann die ranholen, der kann die beschäftigen, der kann Aufgaben verteilen, der kann es organisieren. Aber ansonsten kommst du ganz, ganz schwer einfach aus diesem Loch raus. Man kennt es auch S-Shape-Kurve. Also es gibt einen Bereich in dieser Kurve, es wird einfach immer weniger Geld, weil du kommst gar nicht nach oben und du musst eigentlich alle mal über einen bestimmten Punkt heben und ab dann ist das ein Positivgeschäft und du gewinnst immer mehr dazu und gewinnst dazu und gewinnst dazu. Du musst aber einmal über diesen Punkt kommen und das sind einmal Investments. Und das sehe ich interessanterweise, diese S-Shape-Curve kommt eigentlich aus dem Poor Economics, also aus der Armutsforschung. Sehe ich aber, passt ja auf dem Futsal. Ja, der Gefahrenpapst sieht hier die Armutskurve im Futsal.
Aus der Low-Budget-Dimension
Ja,
kommt
richtig,
er
ja.
leider, ja.
Aber ja, da geht es jetzt langsam auch die Kritik los und schön, was die Schweden, ach die Schweden, die Franzosen da machen, das muss ein Beispiel sein für alle. Kommen wir gleich nochmal bei der WM
Ja.
drauf.
Ja.
Übrigens zum Thema, noch ein Punkt, ich will ihn gleich mal hier einbringen, weil passt gerade so schön. Auch in Italien geht man mit Futsal anscheinend wieder oder weiterhin auch gut um, denn hier der AS Rom ist jetzt auch im Futsal aktiv, hat eine Futsalabteilung gegründet. Hier kam noch das Official Statement. Ja, also man ist überall weltweit schon auf Futsal weiter. Man setzt auf das Pferd.
Ja, genau. Also der Futsal ist insgesamt sicherlich mehr im Fokus als früher, auch in Deutschland. Ne? Problem ist nur, dass hier, wie du schon sagst, die Konzepte, Masterplan Futsal, haben wir schon mal drüber gesprochen, dass sowas in der Hinsicht nicht wirklich vorhanden ist und das Anreizsystem, was du da jetzt gerade auch gezeigt hast, so auf jeden Fall Problematik erstellt. Na, aber gut, lass uns das mal unkommentiert. Also, ich lasse jetzt unkommentiert, weil mich interessiert jetzt eben auch eher Positivbeispiele interessieren mich. Frankreich ist interessant, Italien ist interessant, wie du schon sagst, da mal hinzuschauen. Und das sind eben Punkte, die erfreulich sind. Und gleichzeitig, um es schlussendlich zu betonen, und du hast es gerade auch schon gesagt, Frankreich ist echt ein ganz spannendes Konzept. Da sollten wir auf jeden Fall hinschielen. Und ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt in den letzten halben Jahren schon erzählt haben, aber da sollte man auf jeden Fall sich was abgucken. Hat nämlich für Futsal und Fußball dort elementare Vorteile. Ja.
Und die letzte Story, die ich jetzt hier habe aus unseren Updates, ist eigentlich echt eine schöne Story. über Insta kam noch die Anfrage von Umaha Sports aus Wuppertal. Die Jungs haben sich neu gegründet, haben Bock auf Futsal und haben uns auch angeschrieben bezüglich Tipps zum Futsalbestart. Und ganz interessant, die Jungs waren völlig überzeugt, dass man das 2-2 spielt. Es ist ja leichter. Also das war wirklich so ein klassisches Spiel damals, als wir angefangen sind. Es bleibt dabei. Irgendwie, das finde ich spannend. Warum ist der Mensch, wenn er mit Futsal anfängt, findet 2-2 leichter? Das finde ich weiterhin spannend. Ja, ich hätte auch gedacht früher, das ist leichter. Keine Ahnung, weil im Fußball kann es nicht sein, da hast du kein 2-2. Also warum ist das irgendwie, ist es die quadratische Form, die dem Deutschen besser gefällt, und ist es in anderen Ländern anders? Würde man dann vielleicht direkt 4-0 spielen? Keine Ahnung, ich denke
eher allein der Gedanke, vielleicht ist das ein bewusster oder unterbewusster Gedanke, dass man das Spielfeld so breit und tief wie möglich und so, damit so groß wie möglich macht. Da ist der Gedanke, dass 2-2 zu wählen, sicherlich auf jeden Fall nachvollziehbar. Wobei, da wird es ja auch Feedback dann geben. Ich habe das ja auch mitbekommen, dass du da auf jeden Fall Feedback gegeben hast. Da gibt es andere Systematiken oder Systeme, Formationen im Futsal, die eben die Breite und Tiefe im optimalen Fall dann eben taktisch ermöglichen. Genau, und das 2-2 ist halt, ja, vielleicht ist es auch noch, weil wenn du jetzt aus Deutschland kommst und jetzt interessierst du dich für Futsal, der erste Schritt ist ja, was ist die wichtige Analogie zum Futsal, ist erstmal der normale Hallenfußball, und wenn du deine Erfahrung aus dem Hallenfußball mitnimmst, ja, also ich weiß nicht, ich habe im Jugendbereich auch höher Fußball gespielt, aber auch dort wurde in der Halle immer 2-2 gekickt. Das ist ganz einfach. Da, ja. Zwei vorne, zwei hinten. Fertig. So. Da habe ich auch, also ich habe schon als Jugendlicher auch oder Kind auch schon in Spanien den Fußball kennengelernt. Und da habe ich dann auch mal hier und da den Trainer gesagt, also ich würde es anders machen. Aber als Spieler habe ich da auch gar kein Interesse gehabt, an denen da irgendwie großartig.
Aber die Jungs haben Interesse, das ist das Wichtige.
Ja.
Man sagt, man will es lernen. Ich habe jetzt auch Angebot, mal für eine Cola abends vorbeizukommen und mal so einen Theorie-Workshop zu machen. Es war die Frage, macht man Praxis und Theorie oder nur Praxis? Und ich habe dann, glaube ich, gesagt, hey, wenn ihr einfach mal viel wissen wollt, einfach mal so wissen. Weil ich denke an meine Zeit am Anfang zurück. Die Übungen findest du, kannst du dir auch selber eigentlich mit ein bisschen Verstand zusammensuchen, wenn du weißt, nach was du suchen musst. Ich glaube, am Anfang ist mal so ein Rundumschlag, einmal so richtig schön Theorie, dass man alles hat. Hier ist eine Unterlage, da steht auch alles drin. Das hat mir am Anfang, wenn ich zurück überlege, auf jeden Fall am meisten geholfen, weil man kommt auch dann ganz schnell, wenn man einen Punkt theoretisch vielleicht kann, zum nächsten. Also wenn man jetzt sagt, wir machen mal nur Theorie und Praxis Defensive. Ja, du kommst ja ganz schnell wieder in den Offensivpunkt und dann Standards und dann, ja, wie ist denn das jetzt hier und wie ist dann das da? Und dann kommst du gar nicht so schnell vorwärts als meine These. Mache erstmal einen Theorieumschlag und die Übungen können die Trainer sich dann leichter zusammensuchen als die Theorie, die sie nicht hatten.
Ja, da hast du recht. Und falls es auch noch andere da draußen gibt, außer Uma Sport, die sich für sowas interessieren, weil sie gerade an einem Punkt sind, wo sie den Futsal vertiefen bzw. kennenlernen wollen oder jetzt starten wollen. Ich möchte auf einen damaligen Beitrag von uns erinnern, vom 15. November 2013. Ja, das waren noch ganz frühe Mr. Futsal-Zeiten. Die Systemfrage, Formation und Aufstellung im Futsal. Kann man einfach auf der Mr. Futsal-Seite in Such, einfach Formation eingeben, ins Suchfeld, habe ich gerade nämlich auch gemacht. Und zack, gelangt man zu diesem Artikel und da sieht man auch, klar, ein 2-2 ist dann da auch beschrieben, es wird aber nicht großartig da aufgegriffen. Es ist nur aufgezeigt, dass das eine mögliche Formation ist, aber das 3-1, das 4-0, natürlich muss man auch im weiteren Denken dann das 3-1 auch als 1-2-1 denken, je nachdem, wie hoch man die Alas platziert. Genau. Aber das ist schon alleine das kannst du mit so einem Artikel einmal dir vor Augen halten, aber dann im besten Fall, wie du schon sagst, mal vorbeikommen, das theoretisch aufzeigen, weil wann ist ein 3-1 von Wert, wann ist ein 1-2-1, was ergibt sich eigentlich daraus für räumliche Ermöglichungen, wenn du im 1-2-1 stehst oder im 3-1, genau, ne? Und dann auch die Rolle des Pivots und so weiter, ach, da kannst du eine ganze Menge machen an einem Abend, theoretisch. Eigentlich auch praktisch, aber da brauchst du dann die Halle für 5 Stunden wahrscheinlich, um da mal ein bisschen was abzudecken. Nee, cool, freut mich. Dann fahr da mal für eine Cola vorbei.
Genau.
Ja.
So, dann bin ich jetzt mit meiner monatelangen gesammelten Punkteliste rum könnte zur WM kommen? Was hast oder hast du noch allgemeine Punkte?
Allgemeines habe ich jetzt nicht mehr, glaube ich. Und das will ich jetzt nicht mehr unnötig in die Länge ziehen hier, weil ich ja auch schon hier und da einfach jetzt ausgeschweift bin, aus dem Stegreif. Ne? Aber lass uns zur WM kommen, denn wir haben einen neuen alten Weltmeister, einen Rekordweltmeister. Ich glaube, es ist jetzt der sechste Titel im Futsal. Daniel, wir können Glückwünsche an alle brasilianischen Futsalfreunde rausstrahlen hier und ausschütten, denn sie gewinnen die Futsal-WM 2024 in Usbekistan. Brasilien gewinnt gegen Argentinien, gewinnen sie das, ja, ihren sechsten Stern, so könnte man es sagen. Ne? Ganz spannend, zwei südamerikanische Teams im Finale. Ne? Südamerikaner sind also, ja, und diesem Turnier also vorneweg und nicht die Europäer, die dann, also das kleine Finale war ein europäisches Finale, aber es waren nicht die Europäer, die wir uns vielleicht vorgestellt haben. Es waren gänzlich andere Europäer. Daniel,
Ja,
erzähl uns mal.
Moment, Moment, Moment. Ja, okay, es
Warte
war
mal.
Ukraine gegen Frankreich, aber wir hatten ja Frankreich und Marokko als unsere Geheimfavoriten
Ja.
auserkoren und selbst Marokko hat ja dann überzeugt bis ins
Ja.
Viertelfinale. Oh, das muss man gucken jetzt nochmal aufs,
Ja.
auf das Endergebnis. Mach ich mal nebenbei auf, war Viertelfinale, ne?
Ja,
So.
ich glaube schon, aber es gab ja, da kann man noch mal kurz ein bisschen zu sagen, es gab ja dieses ominöse Gruppenspiel
Oh.
zwischen dem Iran und
Ja,
Frankreich,
lass
wo,
mal chronologisch vorgehen, oder?
okay, ja,
Jetzt
dann
ist
musst du in die
es.
Gruppenphase gehen oder
Ja,
willst du
genau. Weil
rückwärts gehen?
da hab ich noch ganz viele Notizen gemacht. Weil
Aha,
da habe
okay.
ich noch Zeit gehabt, mir zumindest mal alle Highlights anzuschauen.
Mhm.
Und habe mir so ein paar Notizen gemacht. Tatsächlich hatte ich sogar auch einen Spion dabei, meinen Arbeitskollegen Damun. Schöne Grüße. Futsalspieler, Iraner, arbeitet bei uns, also wirklich bei mir in der Firma seit 2 Jahren. Und ja, er hat der Iran, wahrscheinlich auch verbunden mit dieser Futsal-WM, hat ein Programm laufen, Usbekistan hat ein Programm laufen, um iranische Menschen irgendwie nach Iran, nach Usbekistan zu bringen, weil das auch zum persischen Kulturbereich gehört, wenn ich es richtig verstanden habe. Und deshalb gab es dann auch so eine Delegation aus verschiedensten Internationalen, die dorthin gereist sind und
Ja.
eben Damun mit dabei und hat auch ein paar Spiele vor Ort gesehen und man war erstmal so weit als Touristen total war das alles sicher, überall Polizei, sehr viel Polizei, sehr sauber, sehr neu, also war clean, total clean die Meisterschaft oder die Futsalspiel und war dann echt begeistert. Deshalb war mal spannend aus First Hand mal Sachen zu sehen und so ein paar Sachen halt mitzunehmen. Ne? Dann, ich hatte nochmal aufgeschrieben, Afghanistan war mit 22 Jahren das durchschnittlich jüngste Team, während Spanien und Brasilien 32 Jahre alt waren. Also, boah, ist auch riesig. Also muss man auch mal
Vor- und
sagen.
Nachteile hat man gesehen.
Ne? Dann fand ich ganz spannend, die Schiedsrichter, im Gegensatz zum Fußball, begründen bei einer Entscheidung des Videoreferees oder verkünden, die haben die Entscheidung ja verkündet, sehr aktiv.
Ja.
Das fand ich mal gut, dass man auch so mal klar ausspricht und dann nicht nur pfeift und irgendwo hinzeigt, sondern nochmal
Ja,
sich auch dem stellt.
was ich geil finde, ist, dass der VAR ja nicht von sich aus eingreift, sondern das würde mir viel besser auch für den Fußball gefallen, dass jede Mannschaft einmal pro Halbzeit das Recht hat, auf den VAR zuzugreifen. Und wenn man im Recht ist, wenn die Mannschaft dann im Recht
Das soll doch
ist,
jetzt kommen. Es wird doch irgendwo getestet. Oder,
ja,
ne? Wo war
hoffentlich,
das denn?
weil
Wo war das denn? Ja, es wird jetzt getestet im Fußball.
dieses andauernde VAR, wo ist der VAR? Also dieses, wo es dann auch elendig lange immer dauert. Also jede Mannschaft kriegt das Recht einmal auf Videoassistent in der Halbzeit, auch im Fußball, wie auch da. Also ich rede jetzt über den Fußball, weil das halt einfach viel besser war. Und wenn sie im Recht ist, also wenn die Mannschaft sagt, hier, das war Handspiel, wir kriegen 6 Meter, der Schiri hat es nicht gesehen und es ist dann tatsächlich nach VAR oder nach Videoeinschätzung ein 6 Meter, dann behalten Sie Ihr einmaliges Recht für die Halbzeit. Das heißt, Sie können es mehr, wenn Sie im Recht sind, können Sie es mehrfach einsetzen. Ich finde das super gut, weil die Mannschaften auch taktisch damit vorgehen müssen. Ja, also es ist ein, das macht es fairer, aber immer noch irgendwie auch zu einem Spiel, das menschliche Fehler zulassen kann. So ist das eben, ne? Und das fand ich ganz spannend. Das hat mir sehr gut gefallen bei der jetzigen Futsal-WM. Das war aber auch schon, glaube ich, bei der letzten WM, da gab es ja auch den VAR. Aber diesmal wirklich sehr stark aufgefallen, dass es eben mit diesem einmaligen einmaligen Recht auf Zugriff pro Team, pro Halbzeit, fand ich sehr gut. Genau.
Dann habe ich noch positiv vermerkt, die Interviews im Stream, erstmal FIFA-Stream, Top-Qualität, war alles da,
Super.
fand ich wirklich gut. Und die Interviews, wenn man mal etwas gewartet hat nach den Spielen, waren alle in Originalsprache. Das fand ich
Ja.
super. Also wenn man es nicht verstanden, nicht übersetzen konnte, okay, schlecht, dann hast du die Interviews nicht
Ja.
verstanden. Aber ich fand das bei Portugiesisch halt ganz schön.
Ja.
Angola habe ich mir einmal angeschaut. Und das fand ich mal schön, dass man das einfach hat laufen
Ja.
lassen.
Ich denke, was ich ganz interessant finde, ich glaube, das ist dann auch eher für die Interessenten aus dem entsprechenden Land. Ne? Also,
Genau, ja.
die gehen halt nicht davon aus, dass jetzt sich der Deutsche das portugiesische Interview anschaut. Und ich denke, dass der Futsal immer noch so ist, dass es halt auch eine national interessante Sportart ist für sich. So, und die Portugiesen dann vor allem auch das portugiesische Interview anschauen. Ne? So festzuhalten.
Und der letzte Punkt, nee, jetzt geht's schon in den Bericht rein bei mir. Nämlich in der Vorrunde, wir hatten ja doch sehr, sehr viele kleinere Teams wie Neuseeland und in Libyen und die jetzt irgendwie relativ neu auf der Futsal-Landkarte bei der Weltmeisterschaft waren. Was mir aufgefallen ist, was ich schon beeindruckend fand, die Feldspieler, da fand ich die Differenzen, die waren da, aber die fand ich nicht so eklatant wie im Torhüterspiel. Es gab unfassbar viele Spiele dieser kleinen Mannschaften, die einfach einen total, ja, nicht unterirdisch wollte ich sagen, aber wirklich an schlechtem Torwartspiel gescheitert sind. Gerade Stellungsspiel, noch gar nicht Fußabwehr und Co. Wirklich zum falschen Zeitpunkt nach außen, zum falschen, immer in diesem Nimbus gestanden, immer zwischen Sechser und Linie, immer da gestanden, wo der schwierigste Punkt ist zur Verteidigung. Keine Bewegung auf der Linie entlang, immer. Also wirklich, es war eklatant und das hat dazu geführt, dass immer viele dieser Tore gefallen sind. Wo, das fand ich spannend, das war eine Beobachtung auf jeden Fall.
Fand ich auch. Ich fand jetzt auch tatsächlich, dass die Torhüter auch von der Ukraine oder auch aus Frankreich, fand ich auch überraschend gut, den Torhüter aus Frankreich, aber auch von der Ukraine, dass der Torhüter, das war wirklich ein Turnier, wo die Torhüter einen starken Impact hatten. Im Finale spätestens, hat man auch gesehen, dass William bei Brasilien ein Wahnsinnsspiel gemacht hat. Also die Torhüter, das waren auf jeden Fall, also um es mal so herzuleiten, hier der Titel für das, was du ausdrückst, ein Turnier der Torhüter war es auf jeden Fall. Also der beste Torhüter vielleicht mit William oder ich sag mal, die besten Torhüter waren auch im Halbfinale, muss man so sagen. Wahrscheinlich.
Dann würde ich mal vorlesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe mir also für die
Schreibe auf, was
Vorrundenspiele,
du
das
dir
ging bei mir
vor.
bis zur Schande von Bukhara, habe ich sie genannt. Das war dann das
Ja.
Spiel Iran gegen Frankreich und danach
Ja.
waren dann, glaube ich, dann hatte ich irgendwie viel zu tun. Ich fange einfach mal an. Ich habe nämlich aus den Spielen, ich habe mir die Highlights angeschaut und interessante Dinge aufgeschrieben. Jetzt immer, ist nicht immer gleich, immer was anderes. Zum Beispiel Neuseeland gegen Libyen. Libyen gewinnt 3 zu 1. Und da fand ich die Szene schön, dass der eine Spieler, ich glaube auch von Libyen und Neuseeland, aus 1 Meter an die Latte geschossen hat.
Ja.
Unfassbar, wie man das hinbekommt. Das war
Das
echt.
musst du
In FIFA hätte ich den Controller aber direkt an die Heizung geknallt. Ja.
physikalisch nahezu unmöglich, das hinzukriegen, aber es funktioniert. Ja, der ist dann irgendwie so rübergerollt über den, ich weiß auch nicht, über den
Ja.
Fuß. Eieiei, da dachte ich auch, okay,
Dann haben wir das
ja.
Spiel Afghanistan gegen Angola. Die Hälfte der Tore war skurril. Also durch die Beine, abgefälscht, gestolpert. Also
Ja.
das war ein sehr, sehr skurriles
Ich
Spiel auf
kann mich auch
jeden Fall.
erinnern, ja.
Dann
Ja.
haben wir Spanien gegen Kasachstan. Das ging einfach nur mit einem Tor nach 6 Sekunden los. Dann am Ende 1 zu 1. Da hat man schon gemerkt, oh, irgendwas Spanien kommt hier nicht so richtig ins Turnier. Ja, also da
Ja.
ging es direkt los und Spanien weg. Und dann gab es auch noch eine rote Karte für Kasachstan. Und ja, Higita hat, ich habe hingeschrieben, und bester Save bis dahin. Gut, von Higita, der generell der beste Torhüter beim Turnier eigentlich war. So,
Der
was ich gesehen
erfahrenste.
habe. Ich habe ein paar
Ich
Spiele
würde sagen, der
gesehen.
erfahrenste. Ich hätte schon fast, also wirklich, ich habe jetzt vor allem in den Playoffs alle Spiele fast geschaut und muss sagen, dass
Okay, da war ich dann
William,
raus, dann weißt du mehr.
Brasilianern,
Ja, okay.
ja, und auch bei der Ukraine, also ich fand schon, also, ja klar, also ich finde, ab dem Viertelfinale waren das nur noch Top-Torhüter, muss man auch sagen. Aber ich denke, die im Halbfinale standen, die sind auch ganz gut gewesen. Waren ganz gute Torhüterleistungen.
Dann 7:1 gewinnt Argentinien in der Vorrunde gegen Ukraine, die am Ende ja Dritter werden.
Ja.
Und auch da war das, vielleicht hat die Ukraine was mit dem Keeper gemacht, hätten wir darauf achten müssen, weil hier habe ich mir auch
Ja,
konkret
das habe ich
hingeschrieben, der
gesehen.
ukrainische Keeper war wirklich fast an
Ja.
allen Toren durch schlechtes Stellungsspiel schuld. Also.
Ja, das war auch ein Spiel und aber man muss auch sagen, das war ja am Ende auch ein Schützenfest Flying Goalie, ne? Also da haben die Argentinier auch einfach gut verteidigt. Ich fand die Argentinier insgesamt, ich muss jetzt mal eins sagen, über das ganze Turnier fand ich, das war die beste Mannschaft. Also ich fand Brasilien auch, aber im Finale hat man dann auch gesehen, dass die Argentinier eigentlich, boah, das hört sich echt blöd an. Die Brasilianer haben verdient gewonnen, die Welt-WM. Aber die Argentinier haben von Anfang an bis Ende wirklich gut abgeliefert und als Team agiert und waren auch im Finale, muss man sagen, insgesamt auch von den Daten durchaus das bessere Team. Aber Brasilien hat einfach ja, Effizienz und hat mit sehr wenig am Ende, hat auch natürlich bis ins Finale alles weggehauen. Aber im Finale dann auf jeden Fall waren sie effizienter. Und das hat wieder gezeigt, ne? Also das ist nicht die bessere Mannschaft, wobei die bessere Mannschaft ist, die effizienter ist. Vereinfacht gesagt. Ja.
So,
Gut, ja,
weiter
erzähl
dann.
weiter.
Guatemala gegen Frankreich. Überraschend, da dachte ich, Frankreich, unser Geheimtipp liegt völlig falsch, weil Guatemala hatte 3:2 geführt zur Halbzeit. Das
Ja.
lief gar nicht. Und auch der französische Keeper hat mir nicht gefallen. Am Ende 3:6. Man hat das Spiel
Ja.
gedreht. Und das fand ich da spannend. Dann Neuseeland gegen Spanien 1:7. Aber zur Halbzeit. Und da war wieder irgendwie das
Ja.
schon. Was ist mit los mit Spanien? 1:1. Gegen Neuseeland zur
Ja.
Halbzeit. Gut, 4 Minuten nach der Halbzeit, da stand es schon wieder 4:1. Also es ging dann wirklich relativ schnell. Spanien hatte 108 Torschüsse.
Das muss man vorstellen, ne?
Das
108
heißt, es liegt ja
Torschüsse.
anscheinend in Spanien an dem, doch an dieser Torgenerierung und am Abschluss, weil keine
Effizienz.
Ahnung, woran es liegt. Also, ja.
Effizienz, Daniel.
Ja,
Effizienz.
Effizienz, das ist es,
Das
genau.
ist einfach so. Also, das hat man bei diesem Turnier gesehen. Und die Spanier, was den Spaniern fehlt, ist wirklich jemand vor der Bude, der das Ding reinmacht. Den fehlt, die sind taktisch super. Das hat man auch schon irgendwie gegen Deutschland gesehen im ersten Spiel. Wenn eine Mannschaft defensiv fit ist und gegen die Gegend hält, dann sind die nicht die effizientesten. Ne? Dann vielleicht noch hier wie der Wiegels über sich hinauswachsen. Das ist ja auch der Fall hier und da gewesen bei der WM. Aber dem fehlt einfach dieser Ausnahmespieler. Das hat dem Team gefehlt. Ne? Und das machen die Argentinier deutlich besser. Die Argentinier sind ja vom Namen her, da kennst du keinen, da sagst du nicht, der ist ein, boah, das ist der Ausnahmespieler. Das sind alles Vollprofis, fast alle in Spanien aktiv, bei bekannten Teams, RN und so weiter und so fort bei Argentinien. Aber die haben Effizienz. Die nutzen ihre Chancen. Aus der Defensive. Wunderbar herausgearbeitet als Team, die Dinger. Und das hat den Spaniern gefehlt. Irgendwie, es gefiel mir nicht. Auch die Mischung hat mir nicht gefallen. Und andererseits ist mir aufgefallen, auch schon in der Gruppenphase, ich hatte auch so hier und da mit Clemens Burmeister mal geschrieben über die WM, beziehungsweise hat er mir da auch mal ein bisschen was noch geschickt, was er so gefunden hat. Und was mir so aufgefallen ist, und da hatte Clemens auch das auch auf dem Schirm, dass vor allem die Süd- und Mittelamerikaner, Guatemala, Venezuela, vor allem Venezuela und auch Paraguay und so weiter, ich glaube, die sind schon besser als das durchschnittliche europäische Team. Ne? Glaube ich schon. Also die sollte man höher ranken in der
Ja,
Qualität.
okay, interessant, ja.
Ja? Wobei ist ja natürlich jetzt, ne? WM ist aber gut, ist do or die, da musst du liefern. Spanien hat einfach nicht geliefert und deswegen sind sie auch verdient gegen Venezuela, dann im Achtelfinale, gegen Venezuela. Muss man vorstellen, ne? Das ist vor 10 Jahren gesagt. Da hättest du gesagt, hier, vielleicht zweistellig. Ne? Aber Venezuela hat sie rausgekickt. Ja, deswegen haben wir kein Spanien im Viertelfinale gesehen. Ja, genauso wenig, wie wir Portugal im Viertelfinale gesehen haben, weil die sind dann gegen Kasachstan rausgeflogen mit 1:2. Das waren die zwei großen Überraschungen. Achtelfinale ausscheiden, Portugal und Spanien. Die zwei großen Europäer raus. Ja, und dann war noch die Frage, wer bleibt denn jetzt noch über? Ne? Keiner wollte gegen Marokko spielen im Achtelfinale, deswegen gab es ja die Schande vom Bucara. Ne? Weil Marokko der Gegner für den Sieger zwischen Iran und Frankreich war. Ja, deswegen wollten sie nicht spielen, wollten sie nicht gewinnen, deswegen haben sie zum, also gefühlt da irgendwie Ja,
Das
gefühlt
sind wir
zum
doch jetzt noch
Bauch.
gar nicht. Sebastian, bist du wieder zu weit?
Okay, ja,
Lass mich hier weitermachen.
wie detailliert willst du das jetzt durchgehen,
Ja, ich habe da noch
chronologisch?
mal, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Das muss ich auch hier sagen.
Oh,
Ja,
Mühe,
du musst ja
danke.
nicht. Das auf, dann lass mich vorlesen und kommentiere
Dann
einfach nicht.
alles gut,
So.
mach einfach, mach einfach.
Genau.
Ja,
So, dann.
bitte.
Argentinien hatte mich knapp verloren, knapp gegen Afghanistan. Jetzt aus heutiger Sicht, Argentinien steht im Finale. Ja, interessant. Afghanistan war auch, das Spiel habe ich wirklich am Ende gesehen, die letzten 5 Minuten näher dran am
Ja.
Unentschieden. Das war ein
Ja.
bisschen schade. Also, Afghanistan hat schon gute Kicker. 22 Jahre.
Ja,
Dann
das muss
haben wir
man sagen.
Angola gegen Ukraine 2 zu 7. Da fand ich zum Beispiel, auch habe mal ein bisschen recherchiert, warum Angola mit dabei war. Da gibt es nämlich Kleber, der Nummer 7, unfassbar talentierter Spieler, der auch Angola in den Berichten dann überhaupt zur WM geschossen hat. Dann hat man dann gar nicht mehr so viel gesehen, aber ja, war ein guter Spieler. Dann haben wir Niederlande gegen Costa Rica 2 zu 2. Da fand ich auch Überraschung. Ja,
Nicht,
also
ne? Genau,
okay, also ist
genau.
ja gar nicht schlecht.
Und die Niederlande ist ein mittelmäßiges europäisches Team. So muss
Ja.
man sagen. So.
Ja.
Und Costa Rica, das meine ich ja, diese Mittelamerikaner, Südamerikaner, sollte man vielleicht ein bisschen höher ranken als unsere. Also in Südamerika, Mittelamerika sind die Teams, wenn du jetzt auch noch die beiden Finalisten hast dort, ja, dann ist das dort, da, dort ist aktuell so ein bisschen, also den Ergebnissen nach aus meiner Sicht, das ist mir so ein bisschen aufgefallen, schon in der Gruppenphase, der stärkere Futsal. Ja,
Ein guter
sehr
Punkt.
europäisch.
2 zu 1 war auch eines der schönsten Tore der WM bis dahin, was ich gesehen habe. Nach Ecke aus 13 Metern in den Winkel gehauen. War nicht schlecht.
Aber machen, ne?
Ja, dann Brasilien gegen Kroatien war am Ende 8 zu 1. Also Kroatien war ja auch völlig, also ich glaube, die können echt nicht zufrieden sein. Da wird auch bestimmt im Verband sehr viel passieren. Obwohl man 1 zu 1 gespielt hat bis zur 17. Minute, aber 8 zu 1 natürlich. Die Kroaten haben gar nicht mehr gespielt. Also wirklich, da hättest du fünf,
Wahnsinn.
wirklich Ohrfeigen ohne Ohrfeigen einfach aufgehört. So wie in der Bundesliga.
Ja,
Da
aber
sieht man das ja auch bei manchen Spielern.
du musst auch sehen, was Brasilien da einfach auch auf dem Platz geboten hat, ne? Pinto, Diego, Rafael, Ferrao, Arthur, also das sind Spieler, Junge, die, also das sind solche individuellen Kaliber. Allein die starken Pivots mit Ferrao beispielsweise, oder Pito, der ist sehr flexibel, der kann alles spielen. Das ist ja auch Wahnsinn, ne? Also so ein flexibler Spieler, der sich dann aber verletzt hatte im Laufe des Turniers, deswegen im Finale nicht mehr auf dem Platz. Im Finale ist Brasilien voll auf Kante genäht, ey. Also richtig auf dem letzten Tropfen. Und wirklich mit so wenig Torschüssen am Ende Weltmeister geworden im Finale. Aber hier hat man das auch gesehen, wie stark die individuell sind. Also mit Abstand das individuell stärkste Team Brasilien. Aber mit Abstand,
Ja,
wirklich.
siehst du ja auch in den Ergebnissen. Genau.
Ja.
So, lass mal jetzt mal hier Druck. Also, Thailand gegen Kuba, 10 zu 5, wunderschönes Spiel irgendwie. Wirklich zwei
Ja.
Kuriositäten. Die eine, ich habe sie wirklich die Worst Defense ever genannt. Es gab einen Freistoß für Thailand und Kuba hat jetzt nicht die Spieler irgendwie Mann zu Mann gedeckt und einen Diamant da hinten irgendwie oder in der Form, sondern sie haben sich auf so eine Linie gestellt. Als
Ja.
ob sie da so Abseits machen. Und dann kam der Pass einfach
Ja.
direkt zum Tor und
Das hatte ich mal.
Tor.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? Ich hatte mal, ich weiß noch, bei unserem hier Futsal B-Lizenz-Lehrgang 2015, weißt du noch? So,
Ja, ich weiß noch den Lehrgang, ja,
da
aber
war ich
jetzt.
mal in der Gruppenarbeit, ich glaube, da war ich mit Wendelin oder sowas. Und ich kann mich noch gut erinnern, es ging um Defensive. Und ich habe einfach mal den Vorschlag gemacht, weil ich wollte wissen, wie gut die anderen sind. Ob die da die Schwächen dran erkennen, weil ich hab das voll überzeugend dargestellt. Lass uns doch einfach eine Linie auf der Mittellinie aufstellen und dann lassen wir die wie in ein Wasser. Hinter uns ist das Wasser und wir fließen mit ihnen mit. Also, das war meine Philosophie. Fand ich super. Ich habe mir wirklich ernsthaft Gedanken gemacht. Und jetzt habe ich das gesehen, dass jemand umsetzt. Dachte
Ja,
ich,
und direkt
nein,
gescheitert.
lass weg, lass weg. Ich habe es nämlich
Naja.
nie umgesetzt, weil es halt auch einfach, ich wollte einfach nur bei den Lehrgängen, habe ich da das einmal so gesagt, weil es ging darum, einfach mal komplett neu zu denken in der Defensive.
Ja,
Oder
Kuba
da
hat Kuba
drumherum zu
gemacht,
denken.
aber da war echt Katastrophe, war
Ich glaube,
richtig.
vielleicht war der Trainer von denen mit beim Lehrgang in meiner Arbeitsgruppe. Ich
Ja,
weiß es
genau.
nicht. Und hat sie das übernommen. Ne? Die rauschte
Thesenbrei.
Defensive, die hat nicht
Thesenbrei.
funktioniert.
Ja. Dann haben wir noch ein Luftloch von Kubas Keeper zum 10 zu 5. Einfach echt drüber
Ja.
gehauen. Der
Aber
Arme.
unterhaltsam, 15 Tore. Das ist mehr, ne?
Wer viele Tunneltore sehen möchte, guckt sich am besten Portugal gegen Panama an. Dort gab es beim 10 zu 1 viermal wurde der Torwart getunnelt. Das ist auch eine unglaubliche Quote,
Ja,
wie
das ist
man
der
das.
Panama-Kanal war das. Der
Ja,
war
ja.
offen.
Jetzt ein zwei. Tadschikistan gegen Marokko 1, 2 zu 4 für Marokko.
Ja.
Und einmal der Marokko-Keeper hatte da so Handschuhe an. Das war der einzige Torhüter, den ich da gesehen habe, der da mit Torwarthandschuhen mal agiert hat. Viel skurriler, ein FIFA-Glitch habe ich es genannt. Der marokkanische Keeper springt wirklich zwei gefühlt 2 Sekunden später, wie bei FIFA, springt er einfach zu spät. Der Ball fliegt an ihm vorbei und dann springt er so, als ob das schon irgendwie vielleicht mit auch mit diese Schande von Bukhara dann auch mit da zusammenhängt, dass man da schon so ein bisschen faken wollte. Ich weiß nicht, was das war.
Das war echt komisch, sah auch so aus. Ich dachte auch erst, okay, ist das Absicht gewesen, ne? Aber ja. FIFA-Glitch drückt es gut aus.
Das war gut. Angola hätte fast gegen Argentinien gewonnen. Also Argentinien war zweimal in der Gruppenphase echt am Rudern gegen kleine Teams. War wirklich spannend, bis zum 6:5, das habe ich mir wirklich
lange angeguckt. Man muss sagen, bis auf Brasilien waren alle großen Teams in einem Spiel mindestens
in der
Rudern.
Also, Gruppenphase, ne? Ja.
Da war auch noch, da war noch Portugal gegen Tadschikistan 3-2. Also, da waren die Spanier, also alle haben da auf jeden Fall ein Spiel gehabt, wo du dachtest, okay, da haben sie echt nur, sind sie so hochgesprungen, wie sie mussten. Ne? Mhm. Das war, ich will nicht sagen ungefährdet, aber ja, gut, erzähl weiter, bitte.
So, letzte Notiz, die ich dann wirklich die Highlights mir angeschaut hatte, war dann Frankreich gegen Iran. Die Schande von Bukhara, gesagt, also wirklich eine 0-0 Defense-Pack, so sah es aus. Aber in diesem Spiel hat endlich mal, das habe ich nicht aufgeschrieben, wer es war, doch Iran. Iran hat endlich mal das umgesetzt, was ich seit Jahren fordere: situativen Flying Goalkeeper. Mhm. Also aus dem Spiel heraus ist der Torwart ohne auch erkennbare Signale oder Absprachen mitgekommen. Sofort haben sie auf Fly umgestellt, haben das durchgespielt, bis der Ball im Aus war und er ist wieder zurückgegangen. Und das fand ich super, das fand ich echt toll. Ich weiß halt nicht, in den anderen Spielen hätte ich mir das mal anschauen müssen, ob man das wiederholt hat und ob es erfolgreich war. Hast du das gesehen, ob das dann nochmal gemacht wurde?
Ja, ich habe mir das Spiel angeschaut. Ich die
nee, in anderen Spielen. Also, in anderen Spielen, ob der Iran das dann nochmal gemacht hat oder ob es einfach nur war, um Zeit zu schinden in der Schande von Bukhara.
Also genau,
das könnte
halt sein. Ich habe mir die anderen iranischen Spiele, das war das interessanteste Spiel eigentlich. Ich dachte, boah, wird ein geiles Spiel, aber man hat halt schon hingeschielt, wo spielen sie im Achtelfinale. Und ich glaube, beide Mannschaften hätten lieber Thailand gehabt. Frankreich hat dann Thailand bekommen, weil ja, der Iran ja auch dann gegen Marokko ausgeschieden ist im Achtelfinale. Ne? Also das ist das Ding. Keiner von beiden wollte gegen Marokko spielen. Und dann, das war ein skurriles Spiel, wie du schon sagst. Vielleicht dann den Flying gebracht, um Zeit zu schinden, um 0-0 zu bleiben oder was auch immer. Aber es musste einen Verlierer geben. Darum ging es. Es ging nicht darum, es muss einen Gewinner geben. Beide Mannschaften wollten verlieren. Und dann haben wirklich in der ersten Halbzeit zum Torwart zurückgespielt, damit der Gegner eine Chance kriegt, damit er einen Freistoß kriegt. Das musst du dir mal vorstellen.
Nein, das habe ich nicht gesehen.
Ja, das ist unfassbar gewesen. Also ich habe, Social Media wurde mir weitergeleitet. Portugiesische Trainer, die wirklich das, die haben beide Mannschaften, die haben den Sport entehrt. So, weil sie nicht gegen Marokko spielen wollten. Aber was willst du machen, wenn du so einen Turniermodus hast und so weiter? Das sind halt Anreize, die dazu führen. Und ich finde es einfach nur schade, dass man das eben so durchgezogen hat. Sie taten alles dafür, um zu verlieren. Also das grenzte nicht nur an Arbeitsverweigerung, das war einfach, es brauchte einen Verlierer. Und dann der Torwart von Frankreich geht aus dem Weg, damit Iran das 1-0 macht. Also wirklich so ein Schuss ins kurze Eck, der niemals reingedacht. Er zieht das Bein weg. Da hat Frankreich echt auch bei allem, was sie im französischen Fußball toll machen, dieser Anreiz, der dann da geschaffen wurde, dass sie so einen Scheiß machen, das hat es unsympathisch gemacht, muss man ehrlich sagen. Beide Mannschaften unsympathisch, wobei Iran dann doch die Bürde übernommen hat, das Spiel zu gewinnen und die Dinger dann auch reingemacht hat. Vielleicht kamen die sich am Ende auch einfach zu doof vor. Ja, aber Iran hätte ich es auch zugetraut, gegen Marokko im Achtelfinale zu gewinnen, aber Marokko ist eine der Überraschungsteams gewesen, die dann den Iran im Achtelfinale ausgeschaltet haben mit 4-3. Und dann können wir eigentlich schon in die Playoffs gehen, oder?
Gerne. War ich dann auch leider raus, aufgrund der privaten und
ab da kam ich richtig rein in die WM.
Super.
Wunderbar.
Top übergeben, ja.
Ja, wobei ich jetzt hier nicht meine Notizen raushole und irgendwelche Szenen durchspiele, weil ich glaube, viele Zuhörer können sich das einerseits nicht vorstellen, weil sie es vielleicht auch nicht gesehen haben. Aber wir weisen auf die Spiele hin, guckt euch sie auf jeden Fall an. Wenn ihr wisst, wie man rausfliegt als Favoriten, wenn ihr wissen wollt, wie man als Favorit rausfliegt, guckt euch Spanien gegen Venezuela an. Die haben im Achtelfinale gegeneinander gespielt und Venezuela gewinnt 2-1. Das war wieder diese Ideenlosigkeit aus Spanien und das Ding nicht über die Linie kriegen. Wenn man da sich auch einfach mal die Statistiken anschaut, da hat natürlich Spanien wieder 58 zu 25
Ich sehe es
Torschüsse.
auch gerade krass, ja.
Ja. Aber sie kriegen das Ding nicht über die Linie, ne? Und das ist eben das Ding. Das finde ich ja super auch, dass wir
Ja,
hier
aber
bei der
nur
FIFA.
13 auf das Tor.
Ja, genau. Das
13
meine ich
aufs
ja, die
Tor.
Qualität, die
Und die.
Abschluss des Qualitäts.
Ja.
Was machen, jetzt sage ich dir eins, was macht ein Suat Ak, was macht ein Memo Schöser so besonders, weil sie mittlerweile halt eine hohe Effizienz beim Torabschluss haben. Die Dinger gehen aufs Tor und ins Tor. Das sind Ausnahmespieler. Die können ein Spiel entscheiden, weil sie eben, natürlich kommen viele Spieler zum Schuss. Ja, natürlich kommen aus der zweiten Reihe, kann jeder schießen. Aber das Tor treffen, das können die Besonderen. Und das ist das Ding. Und das fehlt den Spaniern, dass die einfach diesen Ausnahmespieler haben. Da ist eine Generation jetzt gerade, die leider da fehl am Platz, wo da Lücke ist, muss man einfach sagen. Und ich finde, sie sind verdient rausgeflogen. Venezuela hat sich das super erkämpft, haben super verteidigt, haben natürlich auch endlos was zugelassen, muss man auch sagen. Also die Spanier haben auch teilweise richtig kläglich vergeben. Ja, aber das ist halt dann eben für einen Favoriten zu wenig. Ganz einfach. Die Spanier wurden sicherlich zu den Top 4 des Turniers gezählt. Und dem sind sie nicht gerecht geworden. Genauso Portugal gegen Kasachstan. Wobei Kasachstan, muss man auch sagen, mittlerweile, ich glaube, was haben sie für einen Altersdurchschnitt gehabt? Hast du da irgendwie noch irgendwas? Kasachstan? Waren
Nee,
ja auch
weiß ich
schon.
nicht mehr, nee.
Aber super, ist ja mit ein paar kasachischen Spielern, die dort geboren sind, ist es halt eine Brasilianertruppe. Und die sind halt alle richtig erfahren. Und die haben Portugal richtig Gegenwind gegeben. Aber ich muss dir eins sagen: Portugal hat trotzdem ein so starkes Team. Ne? Und war noch diesem Spiel, auch in diesem Spiel mit 58 zu 28 Torabschlüssen, 16 aufs Tor und Kasachstan nur 6 aufs Tor. Ja? Und Kasachstan gewinnt 2 zu 1. Man hat gesehen, im Achtelfinale ging es um die Defensivleistung. Ne? Da musst du gut verteidigen, um weiterzukommen. Und ein Punkt ist noch, diese WM hat auch wiederum, für mich war eine WM des Verteidigungserfolges. Die Argentinier und Brasilianer, ne, vor allem im Finale dann die Brasilianer, haben einfach verteidigt. Das war das primäre Prinzip. Ich habe dann noch mal ein bisschen recherchiert und dann habe ich auch noch mit Freunden wie Cleverson gesprochen, die sich halt ganz intensiv mit dem brasilianischen Futsal auseinandergesetzt haben und dann auch mir erzählt haben, was die Brasilianer während der WM auch, was der Trainer so in den Interviews mitgegeben hat. Und ganz einfach, die haben in der Vorbereitung auf das Turnier haben sie sich wie noch nie auf die Defensive konzentriert. Die Brasilianer wussten, sie werden die WM nur über die Defensive gewinnen. Und das haben sie am Ende. Und deswegen hat die Defensive bei dieser WM gewonnen. Und Venezuela hat über die Defensive gegen Spanien gewonnen und Kasachstan über die Defensive gegen Portugal im Achtelfinale. Da war das schon absehbar. Ne? Gut, dann Paraguay gegen Afghanistan, also Paraguay auch Viertelfinalist. Wenn man sich das Viertelfinale anschaut, da können wir dann mehr oder minder hinspringen, weil Iran hat gegen Marokko 3-4 verloren, Thailand gegen Frankreich 2 zu 5. Thailand war eben der Gegner, den man haben wollte, ne? Von den beiden. Und Argentinien hat gegen Kroatien 2 zu 0 gewonnen. Auch souverän. Kroatien fand ich jetzt auch in dem Spiel. Also das sah nie danach aus, dass sie das Spiel gewinnen. Also Argentinien war auch insgesamt, auch wenn das ausgeglichen von den Torschüssen war und so weiter, aber Argentinien war sehr echt stabil. Also aus meiner Sicht insgesamt von der Balance Offensive, Defensive war Argentinien aus meiner Sicht das stabilste Team der WM. Gut, aber dann Viertelfinale kannst du dir einfach mal anschauen. Da im Viertelfinale hast du, wenn man Kasachstan dazu zählt, hast du drei Europäer, ne? Und du hast ein afrikanisches Team, Marokko, nordafrikanisches. Und dann hast du aber, wenn du jetzt den amerikanischen Kontinent nimmst, Paraguay, Venezuela, Argentinien, Brasilien. Also du hast schon da eine Überzahl des Kontinents Amerika, Südamerika im Kontext. Ja, und Brasilien hat dann Marokko keine Chance gelassen. Marokko als so ein kleiner Geheimfavorit, aber irgendwann ist halt auch die Luft raus, ne? Ich dachte, bei Frankreich gegen Paraguay, die haben ja dann 2 zu 1 auch gegen Paraguay knapp gewonnen. Ich dachte, da ist die Luft raus bei Frankreich. Also, die sind nur noch auf dem Zahnfleisch. Also, zweite Halbzeit war Zahnfleischfutsal bei Frankreich. Das war ganz schlimm. Also, es war echt Zahnfleisch. Also, sah insgesamt, ich würde sagen, fast leicht besser war Paraguay insgesamt. Aber sie haben sich durchgesetzt, weil sie dann am Ende es gut verteidigt haben. Die Ukraine setzt sich dann gegen Venezuela mit 9 zu 4 durch. Also die Ukraine hat einen Mega-Schub gehabt im
Ja,
Laufe
was
des.
ist da passiert? Wer kann uns
Ja,
erklären,
ich habe
wo
es
dieser
auch gesehen. Ja,
Performance-Boost
das
der
war.
Ukraine herkommt?
Es war eine Phase, die dann kam, ne? Also,
Okay.
wenn du dir das anschaust, guck dir mal einfach, wie die Tore fallen in der zweiten Halbzeit. Also, es war wirklich die Venezuela waren immer wieder ein bisschen dran, aber dann war ein Abstand da, den sie nicht mehr eingeholt haben. Und am Ende war es dann auch wieder gegen Flying und so weiter. Also, ich habe mir die Playoff-Spiele alle angeschaut, habe mir jetzt aber keine Notizen gemacht für dich. Oder ich wusste nämlich gar nicht, wann wir den nächsten Podcast machen, Daniel. Deswegen dachte ich, oh, vielleicht sprechen wir gar nicht mehr drüber. Nein, aber Ukraine hat sich da gesteigert und Kasachstan hat dann gegen Argentinien halt auch auf den Sack gekriegt, weil Argentinien, also ich denke, das Team ist, das sich gegen den Flying am besten verteidigt hat. Also wirklich. Das Spiel war relativ ausgeglichen, aber ja, wenn du dir dann genau anschaust, wie die Argentinier dann in der zweiten Halbzeit, Argentinien hat. Also erstmal zur Halbzeit stand das Spiel 0-0, muss man auch sagen, ne? 0-0. Und dann hat Argentinien eben in der zweiten Halbzeit auch zwei 6 Meter. Das war so ein VAR-Spiel, wo dann Argentinien eben auch ein Handspiel zweimal, glaube ich, sogar 6 Meter für einen VAR-Einsatz, weil Handspiel im Strafraum war. Das hat der Schiedsrichter oder die Schiedsrichter haben es nicht gesehen und da hat dann Argentinien gesagt, hier bitte VAR und haben zweimal recht bekommen und haben es auch 2 6 Meter also gekriegt, 2 Strafstöße. Und ja, Kasachstan dann am Ende natürlich mit Igita als Flying oder auch als Mitspieler, als Feldspieler als Flying eingebracht, aber das hat Argentinien so gut verteidigt. Und Sarmiento, allein den Torwart, wie er das coacht, das fand ich überragend. Da könnte man sich mal wirklich auch seine Körperposition, wie der sich bewegt gegen den Flying als Torwart und dann wie vor ihm eben Argentinien geschlossen. Gegen einen Flying kannst du halt nicht individuell verteidigen. Da musst du geschlossen. Da musst du Passlinien schließen, da musst du Hilfestellung haben, du musst Rückzugsbewegung richtig haben, du musst Raumbeherrschung haben, du musst dann aber auch Druck auf den Ball kriegen ab der richtigen Höhe. Und du musst die Torschusslinie schließen. War ein wahnsinniges Teamwork. Also dafür kannst du Argentinien hier bilderbuchtechnisch nehmen. Also wirklich wahnsinnig gut verteidigt gegen den Flying. In diesem Spiel gegen Kasachstan. Und da war Kasachstan dann chancenlos. Und Kasachstan hat vorher den Weltmeister Portugal rausgeworfen. Da war schon klar, weil dann auch, ne, die Brasilianer so gut abgewahren und die Europäer, okay, Ukraine hat man jetzt nicht zugetraut irgendwie gegen Brasilien. Aber das war dann knapp. Halbfinale. Ukraine gegen Brasilien, 2-3 nur. Na, da dachte ich auch so, okay, jetzt gehen die Brasilianer langsam auf den Zahnfleisch, dachte ich, weil da fehlte dann Pito etc. Also die haben auf jeden Fall auch dann hier schon ja, auf wichtige Spieler verzichtet, auch einige angeschlagen dann, also Ferrao war angeschlagen in dem Spiel, dann auch im Finale angeschlagen, aber dann noch da gerockt. Da muss man einfach sagen, dass Entschuldigung, die Ukrainer sich da gut gehalten haben. Also, die haben einen super Teamgeist gehabt, gingen sogar in Führung, ging 1-0 zu Führung, 1-0 in Führung in der ersten Halbzeit, 1-0. Ja, man muss aber sagen, dann vor allem Diego, alter Diego hat das Spiel entschieden. Wahnsinn. Also, einmal das Eigentor mehr oder minder vorgelegt und dann auch die 2 weiteren Tore geschossen, auch einen 10-Meter verwandelt. Und die individuelle Qualität, da dachte ich auch so, okay, die gehen auf den Zahnfleisch. Also du musst dir einfach mal die Statistiken der Brasilianer in den Playoffs anschauen. Also hier waren Torabschlüsse 52 zu 51. Also Ukraine hatten mehr Torabschlüsse als die Brasilianer. Die Brasilianer haben verteidigt. Die haben verteidigt. Die haben nicht mit Ballbesitz jetzt sich da die Dinger alle immer, ne? Die haben nicht das ursprüngliche Offensivfeuerwerk abgeliefert. Die haben Effizienz gefordert. Die haben gut verteidigt und eben ihre individuelle Klasse über Spieler wie Diego und Ferrao haben sie einfach dann gemacht. Also wenn du solche starken Alas hast und ein Pivot, da bist du offensiv nicht aufzuhalten. Also die Brasilianer waren dann einfach offensiv immer den Tick besser. Gut, und Argentinien gegen Frankreich. Ich hatte mir schon gedacht, Frankreich, oh, die gehen auch auf den Zahnfleisch im Viertelfinale. Und ja, und im Halbfinale haben sie sich nicht schlecht geschlagen, hatten auch mehr Torabschlüsse als Frankreich. Aber was sehen Torabschlüsse, ne? Am Ende hat hier die bessere Defensive das Spiel gewonnen. So ist es eben. Es war eine WM der Defensive aus meiner Sicht, vor allem spätestens in den Playoffs. Also, wo es dann wirklich darum ging, die Dinger im K.O. zu gewinnen. Und da haben die Franzosen gut mitgehalten bis Anfang der zweiten Halbzeit. Ne? Haben sie echt mitgehalten, haben auch den Ausgleich erzielt. Aber in den letzten 10 Minuten dachte ich, boah, also da sind die Argentinier deutlich fitter, dachte ich in dem Moment. Und aus meiner Sicht hat Argentinien dann noch 3-2 gewonnen. Naja, und dann Spiel um Platz 3, Ukraine gegen Frankreich. Ich glaube, da war bei Frankreich der Tank leer. Das war richtig leer. Die Ukrainer machten auf jeden Fall einen fitteren Eindruck und haben das Ding 7:1 gewonnen. War aber auch ein spektakuläres Spiel, weil 7 Tore in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Auch das. Also, wenn man sich das Spiel nochmal anschauen will, guckt man sich die zweite Halbzeit an.
Sondern was
Also.
mir gerade einfällt, auch bei den Implikationen aus den Spielen und die Systeme, die gespielt wurden. Es gab
Ja.
doch bei der letzten WM, war es die letzte WM, einen Technical FIFA Report,
Ja, das wird es doch
wo,
diesmal auch geben,
ja,
oder?
ne? Aber
Ja,
ich
aber nicht
liebe
so
das hier
nah
gerade.
dran.
Weil,
Das dauert ja
wann der kam
Monate oder so.
später? Nee, wann kam
Ja,
so
nein, der kam
später?
ja nicht 1 Woche später.
Weil das weiß ich nicht, das war wirklich ganz spannend, weil natürlich auch dann nochmal die entsprechenden geschulten
Ja.
Fachleute hier nochmal total, die dann alle Spiele mal sehen und das auch total gut vergleichen können, sagen können, hey, was war jetzt im taktischen,
Ja.
technischen und physischen Bereich jetzt hier so die Unterschiede? Das würde mich mal
Mhm.
interessieren, dieser Report, den fand ich wirklich stark beim letzten Mal.
Ja, fand ich auch stark. Und ist auch aber die WM oder das Finale ist 1 Woche her. Ne? Oder also von daher ganz entspannt, Daniel. Und wir können als letztes dann natürlich das Finale besprechen. Brasilien gewinnt mit 2:1. Und also da hat man richtig gesehen, was Effizienz bedeutet. Also Argentinien hat doppelt so viele Torabschlüsse auf das Tor gehabt, 22:11. Und Argentinien, wenn man sich das Spiel nochmal resümiert, war für mich auch insgesamt das bessere Team. Aber, und jetzt kommt der wichtige Punkt, das, was wir seit jeher predigen, Daniel, die Individualtaktik hat das Spiel entschieden. Die haben in der Defensive einmal Fortuna Düsseldorf gemacht, Daniel.
Was willst du
Und
jetzt damit
zwar beim
sagen?
1 zu 0, ein Einkick von Brasilien. Und dann guck dir mal an, muss man sich mal anschauen, wie man Ferrao verteidigt. Und zwar mit dem Blick zu Ferrao, mit dem Rücken zum Ball. Und dann ich weiß nicht, ob es Diego war, der den Einkick ausgeführt, spielt den Ball einfach auf den zweiten Pfosten. Auch Fehler aus meiner Sicht, dass man vorne nicht, also das war ein Einkick von Höhe 5 Meter oder sowas, ne? Dass man da keine zwei Spieler vorgestellt hat. Da war eine Ein-Mann-Mauer Richtung Tor. Ja, aber der Spieler, der auf den langen Pfosten Ferrao gedeckt hat, der dann einfach auf den langen Pfosten gezogen ist, hat einfach nicht, hat der Basic nicht beachtet. Und zwar hat er nur den Gegner gesehen und nicht den Ball. Und somit hatte der Gegner natürlich einen Aktionsvorsprung, weil er hat eben den Ball gesehen, der Gegner hat blind verteidigt. Der hat nur Ferrao festgehalten und ey, come on, Ferrao festhalten, das ist ein Tier. Der geht da einfach weg und hat den Fuß hingehalten. Und das war ein sehr wichtiges Tor, weil danach hatte Argentinien eine Riesenchance. 1 gegen 1 gegen William und William mit Schwungarm, also ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast, aber
Nee,
schön
nee.
breite Arme, Flügel rausgemacht, 1 gegen 1, zentral vorm Tor und dann schwingt er durch und hält den mit der linken Hand, irgendwie bringt den Ball hinter seinen Rücken dann mit der linken Hand so abgefälscht, dass er rechts neben dem Tor vorbeigeht. Aber was für eine geile Parade, einfach auch spektakulär. Und da wusstest du, okay, in diesem Moment, ich glaube, die Brasilianer wussten, dass wenn die so verteidigen, wird Argentinien hier kaum eine Schnitte kriegen. Ja, und dann machen sie nach 13 Minuten, also du hast von Brasilien gar nichts gesehen. Du hast gar nichts gesehen. War nur Argentinien. Argentinien hat irgendwie gefühlt 80% Ballbesitz gehabt. Wirklich, Brasilien zu sehen, dass sie dem Gegner den Ball überlassen, das war also historisch gesehen. Total komisch. Ich habe dann im Nachgang mit Cleverson gesprochen, der hat mir halt erzählt, habe ich ja gerade schon gesagt, dass Brasilien sich ganz spezifisch, wirklich konzeptionell, taktisch auf die Defensive fokussiert hat. Das haben sie so auch in der Vorbereitung auf die WM gemacht, etc. Ja, und dann haben die verteidigt, so gut verteidigt, und Argentinien hat sich die Zähne ausgebissen und machen dann aus dem Nichts in der 13. Minute das 2:0. Ja, und dann wusstest du, okay, das wird sauschwer für Argentinien, wie schon damals im Finale gegen Portugal. Also auch dann, ne, Argentinien insgesamt vom Team und auch wirklich richtig gut, aber die haben sich die Zähne ausgebissen. Am Ende haben sie noch in der 38. oder knapp 39. Minute dann ein Tor gemacht zum 2:1. Aber das defensiv stärkere Team mit den besseren Individualisten in der Offensive. Also, die sind insgesamt gruppentaktisch beziehungsweise mannschaftstaktisch offensiv, die Brasilianer, nicht in der Lage gewesen, das Spiel zu bestimmen. Aber durch die Individualität in der Offensive waren sie in der Lage, 2 Tore zu machen. Und durch die mannschaftliche Geschlossenheit, die gute Gruppen- und mannschaftstaktische Voraussetzung und auch natürlich individualtaktisch in der Defensive so gut vorbereitet defensiv, dass sie dann eben wussten, wir schießen unsere Tore, das auf jeden Fall, wir müssen nur weniger kassieren. Und das haben sie gemacht. Deswegen herzlichen Glückwunsch nach Brasilien, 6. WM-Titel, aber einer, den sie noch nie so gemacht haben. Also die haben noch nie so gespielt, um den WM, die WM zu gewinnen, denke ich. Und das haben sie aber. Spätestens im Finale hat man dann gesehen, wie man das macht. Ja, wunderbar. Schönes Spiel, sehr gut ansehbar, auch wenn es am Ende nur 3 Tore waren. Also torarme Finals kennen wir ja im Futsal. Ich glaube, die letzten WM-Finals waren nicht hoch von den Toren, weil man einfach die Verteidigung priorisiert und die Brasilianer haben es gemacht. So,
Aber schon
Taschkent,
spannend, dass halt
das
im
war's.
Ergebnis zwei, ja, Favoriten standen im Finale, aber der Verlauf wirklich
Ja.
total, total überraschend war. Und die Vorrunde auch total erwartbar. Die Vorrunde war exakt
Ja.
das, war genau das, was man eigentlich jetzt mit ein bisschen Futsalverstand vorhergesagt hat können. Und
Ja.
dann zwischendurch war es richtig wild. Also dann wirklich vom Achtelfinale bis zum
Ja.
Finale richtig wilde Ergebnisse. Ganz spannend. Ja, eigentlich
Ja.
war gut, war halt spannend.
Wild, aber für mich eben defensiver hat es gerockt. Also man hat hier gesehen, dass wenn du darauf aus bist, weniger Tore zu kassieren, als du schießt, dann gewinnst du es, anstatt die Devise mehr Tore zu schießen, als du kassierst. Also es gibt ja immer diese Devise, okay, wir schießen mehr Tore, als wir kassieren, also du fokussierst mehr die Offensive, oder du sagst, du wirst auf jeden Fall welche machen, aber kassierst dafür weniger. So hat man es bei der WM gesehen. Also beide Finalisten, würde ich sagen, haben durchaus mehr Stärken in der Defensive gezeigt als andere. Ne? Und ja, und Brasilien war dann einfach individuell offensiv ja, das außergewöhnlichste Team. Ganz einfach. Ja.
Ja, gute Zusammenfassung.
Ja.
Bei Sebastian Rauch.
Das
Analyse
war der
ab
Bericht, der
Achtelfinale,
FIFA-Bericht
der
war
FIFA-Bericht, Report bei Sebastian Rauch. Nee,
das.
mega, dass du da ein bisschen abholen konntest. Jetzt ist
Ja.
natürlich ein Punkt, wir haben schon 1 Stunde 20 Podcast. Jetzt ist die Frage, ja, was
Ja.
heben wir uns dann die Bundesliga auf oder gehen wir nur ganz grob in die Überraschung des Spieltages? Lass ganz grob in die Überraschung des Spieltages gehen, der
Ja, mach du.
Bundesliga. Oder und dann, ja gut, Streams, Highlights kriegen wir sowieso kaum noch. Also,
Nein,
das
brauchen
ist,
wir nicht mehr drüber reden, ey.
also, es ist einfach ein Rückschritt und ja, die Streams sind da, aber die Highlights, ich klicke mich da nicht durch.
Das war's
Deswegen,
unfassbar,
ja,
ne?
nur weil
Sogar
Imdorf liefert
die
ab.
Icon League macht sogar die
Ja,
Icon League macht Highlights von
natürlich, du
ihren
brauchst
Spielen.
das ja auch. Also, ist schon, aber gut, wollen wir uns nicht aufregen.
Oh,
Was.
jetzt Julian Schäfer da eben kurz anrufen. Hier, du kriegst einen Taui, mach mal Highlights bitte
Ja.
für den Spieltag. Das wäre so geil, aber das ist ein Rückschritt. Und ey, das ist auch krass, ne? Du hast eben einen Julian Schäfer im Futsal gehabt für all das. Ja, und der ist jetzt erfolgreicher Fußballkommentator. Das heißt, du hast das Potenzial in ihm nicht erkannt. Und wir haben davon gesprochen, das ist unser Mann im deutschen Futsal. Das ist unser Futsalkommentator.
Ja.
Und jetzt, Daniel, Alter, jetzt ist er erfolgreicher Fußballkommentator und wir haben ihn nicht gebunden. Keiner beim DFB oder sonst
Ja.
was.
Also.
Du brauchst solche Persönlichkeiten, solche Personen, die einfach das können haben. Und das, ach, das
Also,
ist so schade. Und er
es
fehlt einen enorm jetzt.
ist.
Ja.
Also, hier. Ja. Also ein paar Highlights sind dieses Mal online anscheinend. Oder entweder die App funktioniert jetzt
Ja?
doch. Weil ich sehe jetzt hier gerade, Beton Boys gegen Jan Regensburg ist von gestern Online-Highlights.
Mhm, okay.
Weil ich
Ja,
weiß
aber
ja.
Jan Regensburg macht immer die Highlights. Die schneiden immer. Jan
Ja,
Regensburg
okay.
macht immer, mein Freund.
Ja, gut.
Ja.
Ja, hatte ich jetzt gestern, weil die Kinder jetzt haben jetzt Ferien. Letztens hatte ich die Kinder noch gestern, dann war hier Halligalli. Dann
Ja.
habe ich auch nicht geschafft. Aber nee, doch nicht. Das sind doch nur die alten Verdächtigen. Okay. Genau. Was ich noch sagen wollte: Futsal wachsen auch dabei, merke ich immer mehr, gegenüber Frankreich und Co. auch, dass wir halt dieses föderale System haben mit Landesverbänden.
Ja.
Kapitaler Fehler. Vor 10 Jahren hättest du einfach die Futsalabteilung machen müssen und die ist halt völlig unabhängig von den Ländern und Co. und Verbänden und naja, gut. Jetzt hängen wir halt da
Ja.
drin. Zumindestens. Erstes Spiel, Fortuna Düsseldorf, Paas Neu-Isenburg. Wir haben endlich einen Dreier. 5 zu 2, ganz
Ja.
wichtiges. 6-Punkte-Spiel gegen den Abstieg. Paas natürlich, bin ich auch mal gespannt, wie Paas reagieren wird. Denn man hat sich natürlich schon mehr versprochen.
Ja.
Und aber ich sehe jetzt auch gerade, unser Nationalspieler aus war jetzt gar nicht dabei. Und Anton Knitter ist Trainer? Man ist ja Anton Knitter Trainer von Paas Neu-Isenburg.
Ja, der wurde jetzt angefragt, habe ich
Ah,
gehört.
okay, spannend. Okay, auch ein Alter, wer jetzt noch nicht so lange im Futsal ist, Anton Knitter,
Der macht
vor
U19
Jahren schon.
Stützpunkt
Ah.
Frankfurt, also Hessen, Frankfurt.
Okay, deshalb ist er schon
Futsalstützpunkt machen.
reingerutscht. Ist schon ganz lange im
Ja.
Futsal, freut mich da.
Ja, brauchen wir einen B-Lizenz-Trainer,
Ja,
ne?
das ist das der Punkt.
Lustiger Anreiz,
Aber
okay.
unser Alessandro ist gar nicht dabei. Ne? Da merkt man ja schon.
Ja.
Genau. Und
Ja, war aber bei der Nati, ne? Vielleicht verletzt oder so. Ich weiß es nicht. Der Alessandro.
aber
Naja.
Amatschi Kid, warte mal, welcher Amatschi Kid ist das? Ist das der von der Baller League?
Welcher? Ach so, ja, das ist Jekic, der spielte in Icon League, es war der auch. Icon League.
Aber ist das derselbe?
Ja, der spielt bei Icon League spielt Armer. Ja, das ist der Armer Jekic, natürlich. Du
Wie haben
kennst
sie
das Gesicht.
das? Oh, okay, krass.
Der hat jetzt ein bisschen mehr wuselige Haare. So sieht's aus.
Okay,
Ja,
krass. Okay, weil ich war am Wochenende noch nicht in der Halle. Okay, gut, wir haben gewonnen. 5-2,
ja.
wunderbar. Top-Aufstellung
Wunderbar.
hat funktioniert.
Ja.
Gut, das war also ganz wichtig für uns, muss man ganz ehrlich sagen. Und macht natürlich die Liga
Weder
gut.
Livestream noch Ticker, Daniel. Aber du warst ja auch nicht in der Halle.
Richtig. So, dann haben wir das nächste Spiel. Ja, Hamburg verliert
Oh
ohne
ja.
ihren Top-Torjäger. Das wird also, zeichnet sich schon ab, die Saison, vielleicht, wo es Hamburg dann fehlen wird. 0-3 gegen Hott. Hott ist ein stabiles Team, ohne Frage.
Ja.
Aber fällt ja auf, ne? Wenn Neves nicht da ist, direkt gleich verloren.
Krass, ne? Also ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, wobei ein 0-3 auch ein enges Spiel gewesen sein kann. Ich habe es mir jetzt leider nicht angeschaut. Und ich habe jetzt gerade noch mal geguckt nach Highlights. Daniel, es gibt nur Highlights von Regensburg. Also ich sehe und Beton Boys, einmal sehe ich hier. Ja, also Highlights davon habe ich jetzt nicht gesehen. Dafür muss man, glaube ich, bei Hamburg auf der Instagram-Seite gucken. Aber ja, auch wenn man kaum einen kennt, außer Dominik Naujoks, der im Kader steht. Warum steht Dominik Naujoks wohl im Kader bei Hohenstein, Daniel? Was will man damit als Anreiz haben? Unser Dominik, aber liebe Grüße an Dominik, der steht bei Hohenstein im Kader in Hamburg.
Du hast recht.
Als, ich denke,
Ja.
einziger. Benjamin Holland auch. Und Kim Herterich. Drei Deutsche. Wunderbar.
Ah, du. Ah, okay, du meinst
Ja,
die
und
Local Player
das.
Rule. Ja, okay, natürlich. Ja,
Ja,
ja.
und Kader füllen, ne? Mit 12 bis 14 Spieler. Anreizsystem.
Ja, und wer
Ah.
hält nach, ob die wirklich auf der Bank waren? Ja, das ist das alte
Ja,
Problem.
also das habe ich jetzt nicht gesehen, aber sie sind hier drauf. Bei Hohenstein gehe ich schon davon aus, dass wer draufsteht,
Ich
auch auf
kann
der
mir auch nicht
Bank
vorstellen,
ist.
dass Heiko das
So.
macht und da
Nein,
so
Heiko.
fickt. Das glaube ich nicht. Ja.
Nein, nein, nein. Das würde man, das wird ein Bumerang werden. Das wäre blöd, wenn das auffallen würde. Aber Hohenstein, ja, anscheinend läuft die Maschine. Man weiß bei Hohenstein, was man bekommt. Und bei Hamburg ist halt so, hopp oder top. Also für mich jedes Jahr, also letztes Jahr und dieses Jahr auch, sicherlich einer der Kandidaten, die auch ins Finale kommen können. Aber anscheinend ist da die Stabilität in der Leistung oder eben auch dann in engen Spielen, ja, aber lass die Saison noch laufen. Hier aber jetzt Hohenstein schien souverän, vor allem zu null ist halt auch ist eine Ansage zu null, gar kein Tor kassieren. Ja, also von daher Glückwunsch nach Hohenstein und der HSV wird schon da was draus machen. Und wenn Neves wieder zurück ist, sieht das vielleicht auch nochmal anders aus. Weil ja, das ist für mich auch mittlerweile einer der Top-Spieler der Bundesliga, ne, der da gefehlt hat. Ja, Daniel. Dann FC Liria gegen den MCA. Bitte, erzähl uns was. Du hast doch da
Ich
auch
kann dir auch
irgendwie
nichts erzählen,
nachgetreten.
aber 5-4.
Ich
Ja,
hab's auch nur so
toll,
nebenbei geguckt.
Liria, also enges Spiel und man muss ja, so hat Aqua mit dabei beim MCH, Fuad Aghnima, die Topspieler der Icon League sind mit
Ja.
dabei. Und ja, man verliert dann gegen Liria, die Smith-Brüder hauen da
Das
echt gut
waren
raus. Aber man hat
ein geiles
theoretisch auch
Spiel.
einen WM-Teilnehmer dabei. Nee, warte mal, war.
Ja. Nein,
Ah,
der
nicht,
war
war
dann
ja.
kurzfristig noch
Stimmt, der war raus,
raus.
ja.
Erweiterter Kader, genau.
Einen sehr nahen WM-Spieler mit
Ja.
Ali Fayazi wieder am Start. Macht natürlich viel aus und Johnny Goede. Ich müsste jetzt mal, ja, Highlights wären halt schön. Jetzt mal, ja, mal schauen. Toll, ja. Die Ria voll dabei.
Ja, super, es freut mich. Und das, was interessant ist, was vielen vielleicht nicht direkt aufgefallen ist, weil beim MCH die U19-Spieler unter keine Angabe stehen, weil die Erziehungsberechtigten hier nicht der Veröffentlichung der Namen zugestimmt haben. Das heißt, da sind immer noch U19-Spieler. Das war ein wahnsinnig gutes U19-Spiel, weil du hast einerseits beim MCH drei U19-Spieler auf der Platte. Und sogar ein Tor ein und dann auch noch zwei Feldspieler und auch drei bei Liria. Also es waren sechs U19-Spieler in der Bundesliga. Daniel, ich glaube drei oder sogar vier bei Liria. Auf jeden Fall war das ein U19-Aufeinandertreffen.
Ja, es freut mich auch, weil das der erste Club ist, der jetzt dieses Modell fährt und damit total Erfolg fährt. Ja,
Der
aber gut,
zweite
naja,
Club,
ja, der zweite
der
Club.
MCA ja auch.
Naja, aber du weißt, so, also
Ja,
toll.
weiß es
Also
nicht.
finde ich ganz toll für Liria, freut mich auch extrem, ja.
Beim MCA ist leider der Jannis Buchwald, der auch schon im
Mhm.
erweiterten Kader der Nationalmannschaft war, auch schon mehrfach zum U19-Nationalmannschaftslehrgang. Der wäre jetzt auch noch als vierter U19-Spieler dabei, leider, und hat er einen Kreuzbandriss erlitten. Leider. Das ist
Tut mir leid.
natürlich 11 Monate Ausfall jetzt
Ja.
ganz schwierig, aber das ist schade, weil sonst wäre dann noch einer. Also hier muss man sagen, sind U19-Spieler in der Bundesliga angekommen. Es waren 5:4. Ich weiß, dass der Memmosch steht da irgendwie auf der Spielerliste, ist aber gar nicht dabei gewesen, weil Memmosch auch eine Verletzung hat. Ist auch ausgefallen und musste an dem Wochenende auch noch dann auf eine Hochzeit. Und deswegen gab es auch Beschwerden und so weiter. Ja, aber come on. Jetzt mal ganz ehrlich. Es gibt auch keine B-Lizenz-Lehrgänge mehr, dass du Trainer hast, die B-Lizenz haben können. Du musst eigentlich nur noch den alten Pool sammeln. Und also Entwicklung ist was anderes. Ich finde diese Regelung mit der B-Lizenz, weil da kam ja ein bisschen Widerspruch, dass da keiner mit der B-Lizenz drauf ist. Wenn wir das vor 2 Jahren oder letztes Jahr noch diskutiert haben, finde ich, haben wir es aber jetzt so lange diskutiert, dass man sagen muss, wenn der DFB nichts anbietet oder bietet seit 2, 3 Jahren nichts mehr an, dann braucht man diese Regelung nicht. Das ist sowas von
Ja, oder man
idiotisch.
müsste zumindest ja mal mit den Clubs reden und vielleicht ein gemeinsames Commitment finden. Hey, das ist ausgesetzt, solange nichts regelmäßig angeboten wird. Also,
Ja. Deswegen, ist
ja,
eine absolut
total.
fehlgeleitete Regel, weil das kannst du nicht einfordern. Und wenn du da bestrafst, ich bin mir ganz sicher, dass du das juristisch anfechten kannst, weil du einfach
Guter
den
Punkt,
Markt gar
ja.
nicht hast. So ist das. Wen willst du vom Markt? Und du kannst ja nachweisen, dass du keinen gefunden hast. Was meinst du, wie man natürlich wegen dieser Geschichte anfragt, aber keinen gefunden für die Konditionen, die du liefern kannst? Und dann will ich die juristische Partei sehen, also auch ein Gericht sehen, dass hier Rechtsspruch gegen einen Verein setzt. Das wäre nämlich, ja, wir leben in der Hinsicht, zumindest im Sport, auf jeden Fall noch sehr demokratisch, denke ich. Naja, aber ja, muss man sagen, war ein spannendes Spiel. Der MCH mit vielen Spielern, die nicht dabei waren. Bei Berlin hat auch einiges gefehlt, habe ich gehört. Ja, beim MCH ist das natürlich, also ich finde, die ersten vier sehen gar nicht schlecht aus mit Robert Dubic, Kadir Şentürk und Suat Ak und Fuat Aghnima. Aber Berlin und so, ja, kommen alle. Es freut mich. Mich hat auf jeden Fall an diesem Spiel gefreut, dass so viele U19-Spieler dabei waren. Es hat mich gefreut, dass nämlich auch zwei Teams, die den Mut haben, das zu machen, auch in einer größeren Anzahl und nicht nur ein Spieler. Von daher Credits an beide Teams aus Berlin und aus Bielefeld. Zu meiner Person in Bielefeld kann ich gerade noch sagen, ich bin da jetzt raus wieder. Also ich habe mich rausgenommen aus privaten Gründen, wie auch ich sag mal so, für mich strategisch nicht interessant, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich beim NCH jetzt auch rausgenommen. Familie erwarte ich ja das zweite Kind. Und deswegen bin ich da eh raus jetzt und freue mich einfach jetzt in Zukunft mit dir jetzt hier in naher Zukunft auf jeden Fall noch ein bisschen Podcast zu machen und den U19-Stützpunkt in Bielefeld beziehungsweise Westfalen. Bei uns ist ja eher so ein westfälischer Stützpunkt. Ja, damit da weiterzuhelfen. Genau. Aber das zu meiner Rolle, weil bei mir auch immer sagt MCH-Brill und so weiter. Ja, das, deswegen. So, bitte, Daniel, mach weiter. Nächstes Spiel.
So, nächstes Spiel ist da noch, war noch Beton Boys, verliert 2 zu 5 gegen Regensburg, beziehungsweise Regensburg gewinnt 5 zu 2. Also das sind jetzt wirklich die Duelle, die am Ende über Klassenerhalt und Relegation entscheiden. Also ganz wichtiger Punkt jetzt für Jan Regensburg, glaubt man gar nicht, die ersten 3 Punkte
Ja.
die Saison. Also ist dann auch verrückt erstmal.
Haben aber auch ein heftiges Programm gehabt. Ne? Also
Ja,
die
ja.
ersten Spiele waren auch nicht ohne. Hot, MCH auswärts, dann Weidendorf, also alles auswärts auch schon schwierig. Also die kommen noch. Ich bin mir sicher, die landen nicht auf Platz 8 am Ende. Ganz sicher.
Genau, 200 Zuschauer waren auch dann in der Halle in München.
Mhm.
Und Futsal Panthers Köln mit 130 in der Halle geschaut. Hier gewinnt der Weidendorf auch knapp 5 zu 3. Ja, und war ein enges Ding. Und wenn ich sehe, dass Djindic, also sie waren im Vollmontur da, Djindic, Ribeiro, Bless und Lubic, also schon einen starken Kader, Bosinovic auch noch am Start. Ja, also ich glaube, Köln kommt rein in die Bundesliga langsam.
Ja, Köln ist auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga, weil sie, vielleicht haben sie nicht individuell die besten Spieler, aber du weißt einfach, du kriegst da eine hohe Disziplin. Die werden alles geben, die beackern jeden Zentimeter des Platzes und das wird reichen, um sicher in der Liga zu bleiben. Da bin ich mir ganz sicher. Und Weilimdorf, ja. Aber die haben zur Halbzeit 4-2 geführt und haben da natürlich nichts mehr anbrennen lassen. Das ist auch eine Qualität. Es ist natürlich ein Ergebnis, 2 Tore Unterschied. Da denkst du, ja, ich denke, es war vom Unterschied schon was zu sehen. Aber Köln einfach, die lassen sich dann auch nicht abschlachten. Also ich glaube nicht, dass eine Kölner Mannschaft sich abschlachten lässt in dieser Bundesliga, weil sie eben diszipliniert verteidigen. Du musst auch wissen, als Trainer mit Armin Kattani hast du halt da den Defensivfuchs aus Aachen von früher, ne? Das waren die Aachener, die am Ende der Saison ihre 4 Tore kassiert hatten in der Regionalliga, gefühlt. Also, und was haben wir gerade bei der WM gesagt? Defensive führt zum Erfolg und wird auch in Köln, die gute Defensivarbeit wird in Köln zum Klassenerhalt führen. Und dann vielleicht sogar den Playoffs zu mehr. Wer weiß. Also, in den Playoffs, in so einem K.O.-Spielen willst du vielleicht dann nicht auf Köln treffen. Ja, die dann auch mal so ein Ergebnis vielleicht auch haushalten können, wenn sie dann mal vielleicht mal führen gegen dich oder so. Ja, weil sie so diszipliniert sind. Also in der Liga werden sie sich aus meiner Sicht sicher halten, denke ich. Und dann in den Playoffs sicherlich ein unangenehmer Gegner werden. Ja. Genau. Ja. Daniel, das war die
Super.
Bundesliga. Wollen wir
Boah,
noch einen Ausblick machen?
fette Folge. Nee, ich muss auch langsam los. Deshalb
Ja.
lass uns nächste Woche Ausblick machen.
Nee,
1,5 Stunden haben wir gemacht. Wir müssen auch noch mal wieder auf die Regionalligen und die Landesligen schauen. Lass uns
ja,
das in der
genau, da
nächsten
geht's auch
Folge
ab.
ausführlich machen. Ich meine, jetzt hatten wir ja
Ja.
die Weltmeisterschaft. Der ist eine Sonderfolge.
In 4 Wochen nichts gemacht.
Genau.
Also von
Komm.
daher.
Ich wünsche einen schönen Abend. Bedanke mich bei fürs
Genau.
Zuhören und ja, wünsche dir und allen eine wunderschöne Futterwoche.
Dito, allen da draußen eine schöne Woche. Adios, bis
Ciao.
nächste. Ciao.